Verliebten Jungs und Purple Schulz.
Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen.
Rendezvous unter Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Herzlich willkommen endlich wieder zu Rendezvous unterm Neonlicht, Folge Nummer 12 nach einer langen, langen Pause. Ich freue mich, dass ich wieder mit meinem lieben Freund und Kollegen Benjamin Lehmann hier im Studio stehen kann.
Juhu! Und ich freue mich auf Markus Bartelt in dieser schönen Podcast-Folge.
Ja, ich verrate noch gar nicht den Titel, sondern wir waren jetzt lange nicht da. Ja, wir sind ja in die Winterpause gegangen. Es war ein sehr langer Winter, weil als wir rauskommen wollten, ging das gar nicht mehr so gut. Ihr wisst alle, woran das gelegen hat. Und jetzt sind wir wieder da. Ja, einfach Faulheit bei uns beiden. Ne? Wir waren einfach kein Bocker. Ja. Nein. Jetzt sind wir aber wieder da. Und wir haben in der Zwischenzeit den Host gewechselt. Das solltet euch gar nicht interessieren, weil ihr werdet alle alten Folgen und auch die neuen Folgen nach wie vor bei Spotify und Deezer und weiß ich wo finden. Aber es kann sein, dass ihr neu folgen müsst. Das ist eine unangenehme Nebenerscheinung, dass diese Folgenfunktion damit vielleicht ausgehebelt wurde. Also wenn ihr gesagt habt, ich folge dem Podcast, dann müsst ihr unter Umständen neu auf Folgen klicken, damit ihr informiert werdet, was es Neues gibt bei uns. Ja. Das ist eigentlich so das Einzige, was wichtig ist. Ansonsten dreht es sich in dieser Folge und der nächsten Folge und auch in der übernächsten Folge. Wir haben also ein so großes Thema, dass wir gesagt haben, das splitten wir jetzt einfach auf, weil wir auch coole Gäste haben werden. Es dreht sich um Liebe. Mhm. Und dementsprechend heißt die Folge jetzt auch Verliebte Jungs.
Schwärmen, Flirten und die Pubertät in den 80er Jahren. Markus, und du hast versprochen zu singen für uns das Lied, das diese Folge prägen soll.
Habe ich das versprochen?
Ich glaube, ja. Mir war so.
Ich glaube, wir spielen das lieber ein. Das ist besser, als wenn ich das singe. Verliebte Jungs, wer in unserem Alter ist, kennt das. 1985, Purple Schulz, ein großer Hit gewesen. Verliebte Jungs tanzen in den Straßen. Ich habe das auch sehr, sehr gerne gehört und sehr viel gehört. Und beim Wiederhören, und es wird bei Spotify auch eine Playlist geben mit den schönsten Liebessongs der 80er Jahre. Also wer da ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, kann das gerne tun. Aber beim Wiederhören von diesem Song ist mir aufgefallen, dass das Textliche heute gar nicht mehr geht. Also was man damals so gesungen hat. Denn der Text, um ihn mal kurz wiederzugeben, verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs können es nicht lassen, diese Frauen manchmal anzufassen.
Oha.
Ja, also das ist heute schon starker Tobak und schon kurz vor der sexuellen Belästigung. Ja, damals war das noch ganz unverfänglich und ganz normal, dass man ran ist an den Speck, ja, um das mal so zu sagen. Und das ist tatsächlich einer dieser vielen Aspekte, über die wir heute noch reden wollen, nämlich wie ist man denn damals auf den Partner gekommen sozusagen. Heute läuft sowas ganz stark digital ab, da tindert man sich hin und her, aber das hatten wir ja alles nicht.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten
in den 80ern. Ihr hattet ja nichts. Nee. Ich war ja noch zu jung zum Verlieben, ich war in meine Oma, in meinen Opa, in meine Mama verliebt, wie sich das gehört für ein braves Kind. Später dann in meine Chemielehrerin, Frau Jakobs, Grüße, wenn Sie mich hören. Und wir wollen nicht nur über verliebte Jungs sprechen, sondern natürlich auch über verliebte Mädchen. Und wir haben heute einen Interviewgast, eine Frau, eine Psychologin, die uns besuchen wird. Hier freuen wir uns drauf. Den ersten Live-Gast mit Abstand natürlich. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, was ist denn Verliebtsein und was ist Verliebtsein in den 80ern gewesen? Was ist Verliebtsein heute? Und da freuen wir uns auf spannende Fragen und auf noch spannendere Antworten.
Du bist ja nun ein Ticken jünger als ich.
Und sieht man ja
auch. Nein, ja, man sieht das auf. Ach, man hört es auch.
Ja, man hört es
auch. Ja, diese alte, rauchige Stimme bei mir. Nein. Und da gab es halt das Thema Liebe noch nicht so sehr wie bei mir, aber so Schwärmen, du hast schon gerade deine Lehrerin erwähnt. Gab es denn so auch so Fernsehfiguren oder Filmstars, für die du geschwärmt hast?
Also ich in den 80ern war man ja als Junge, guckte man sowas wie das A-Team, Knight Rider Sachen, die man, wenn man das heute, wenn man da reinseppt aus Versehen, weil ich weiß gar nicht, wo das noch läuft, irgendwo läuft das bestimmt RTL Nitro oder sowas, ja, wahrscheinlich. Ja, das ist übrigens analoges Fernsehen für die da draußen, so mit Fernbedienung und so. Und aber ein Schwarm aus einer Serie hatte ich tatsächlich nicht. Nee, ich war eher in diesen Serien unterwegs. Allerdings muss ich sagen, ich war schwer verliebt und jetzt weiß ich wieder nicht, war das 80er oder eher 90er. in Jennifer Hart. Hart aber herzlich.
80er. Hart 80er. Aber herzlich ist 80er, aber ja. Ah. Also ich hatte auch einen sehr starken Schwarm gehabt, Drei Engel für Charlie.
Oh.
Ja, und da in die Kurzhaarige. Also es gab ja Farrah Fawcett Major, ja, yes, die mit diesem Löwenmähne mit der Blonden. Ja. Dann gab es die Dunkelhaarige mit den langen Haaren.
Ja.
Und es gab die mit den kurzen Haaren. Ich hatte immer so einen Crush für freche Mädchen und für freche Frauen gehabt. Und das hat sich ja meistens auch über die Haarlänge definiert. Und mit diesen ganzen Prinzessinnenpüppchen mit den langen Haaren konnte ich nie was anfangen. Und dementsprechend war das immer schon, die war auch clever. Also die Herausforderung der cleveren Frau. Ah. Hätte ich nie das Wasser reichen können. Aber deswegen war es wahrscheinlich dann
ein Schwer. Wenn die Psychologin jetzt schon da wäre, würde ich fragen, ob man an der Frisur auch die Cleverness ablesen kann.
Ich habe Angst vor dem Besuch der Psychologin. Nachher, ich werde auch nichts mehr sagen.
Ich notiere mir das mal. Ja, diese Frage notiere ich mir.
Das wird, glaube ich, zu einer Therapiesitzung dann. Denn natürlich für mich die 80er Jahre, in 1980 war ich 14. Wenn ich mich da mal zurückbesinne auf den Zustand der Emotionen, dann war ich natürlich eigentlich kontinuierlich, nicht nur schwärmerisch unterwegs, sondern ich war eigentlich kontinuierlich verliebt. Und ich war eigentlich kontinuierlich unglücklich verliebt. Ich glaube, das gehört in die Pubertät einfach mit dazu. Ich bin sehr leicht entflammbar gewesen. Also
hormonell immer am Limit.
Ein nettes Wort zu mir sagen und mich anlächeln und schon war ich eigentlich unsterblich verliebt. Man muss dazu sagen, diese unglückliche Verliebtheit resultierte natürlich auch aus dem Umstand, dass ich klein war, dass ich unsportlich war. Also wenn ich mal einen guten Tag hatte, war ich der Vorletzte, der in die Mannschaft gewählt worden ist. Normalerweise war ich der Letzte. Ich hatte ja auch diese dicke Brille auf. Ja? Ich bin ja extrem kurzsichtig.
Das ist der Moment, wo ich immer so traurig, dass wir nicht beim Radio sind. Da könnte ich jetzt einen Knopf drücken und dann würde so ein
Ja, aber das hast du sehr schön selbst gemacht. Ja, also ich meine, ich habe -9 Dioptrien. Das ist als Kind, ja. Heute gibt es ja Kontaktlinsen, gab es damals ja. Aber das waren so Glasbausteine, die man hatte mit der schweren Brille.
Aschenbecherböden,
sagt man auch. Ja, im Grunde genommen. Und also das war jetzt weit davon entfernt, auch nur irgendeinen Grad an Attraktivität zu besitzen. Das hat mich aber nicht abgehalten, weil ich selber, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung,
ja,
habe mich eigentlich als den legitimen Nachfolger von James Bond gesehen und fühlte mich auch so.
Ja.
Und konnte eigentlich gar nicht verstehen, warum ich immer nur unglücklich verliebt war. Weil, also das ist immer so wenig auf Gegenliebe dann gestoßen. Aber dieses Schwärmerische, und ich habe ja viel drüber nachgedacht, wie war das eigentlich und ich habe zum Beispiel, ist mir da wieder hochgekommen, ich habe zum Beispiel Rankings geführt. Ja, ich habe da den Blick von Benjamin, den müsste man jetzt aufnehmen. Ich habe also damals Rankings geführt, so 15, 20 Mädels aus den Parallelklassen oder auch aus den Klassen drunter. Und die wussten natürlich nichts von ihrem Glück, aber für die ich dann eben schwärmte oder in die ich alle mehr oder minder verliebt war. Und dann wurde wöchentlich geguckt, waren die nett zu mir, haben die mich angeguckt, angelächelt.
Hast du Bienchen verteilt? Ja,
hattest du ein Heft? Es wurden tatsächlich Punkte vergeben.
Nein.
Und ich glaube, da gab es ein Ranking und da konnte man konnte aufsteigen von Woche zu Woche, man konnte aber auch abstürzen, wenn man auf einmal einen anderen Jungen mehr angeguckt hat. Das habe ich sehr akribisch geführt.
Top 10 today.
Ich glaube, dass der Weg in die Lehre, ja, und die wissenschaftliche Struktur darin schon begründet worden ist. Leider gibt es die nicht mehr. Irgendwann sind die mal verschwunden gegangen. Aber ich habe das über einen relativ langen Zeitraum gemacht, diese Rankings zu geben. Wie gesagt, keiner außer mir wusste das. Ich habe auch noch niemand was darüber erzählt. Bleibt unter uns, Benjamin.
Selbstverständlich.
Und, also auch das zeigt so ein bisschen die Verblendung, die man da eigentlich vielleicht hatte. Aber es war eben dieses Schwärmerische durchaus da.
Mhm.
Und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin ja auch aus den 70ern, wir hatten das Thema ja schon mal, die 80er können wir nicht verstehen ohne die 70er. Und wir lebten damals auch noch, in meiner Erinnerung zumindest, in einer deutlich stärker sexualisierten Umwelt, als wir das heute haben. Das darf man auch nicht vergessen. Nackte Frauen waren gang und gäbe, nicht nur in der Werbung, die auch deutlich nackter war, sondern ich erinnere mich, meine Eltern hatten den Stern und auch den Spiegel im Abo. Es gab, glaube ich, kaum mal einen Stern- oder Spiegeltitel, wo nicht barbusige Frauen drauf zu sehen waren.
Ja, und das ist so verrückt. Wir würden sagen, heute sind wir doch viel offener und wir gehen mit Sexualität so unglaublich offen um in der Familie, in der Schule, in der Uni, im Beruf. Und das ist eben total andersrum, also zumindest was das Offensichtliche angeht. Ja, ganz interessante Feststellung.
Ich glaube, beim Spiegel gab es einen extra Redakteur, der nur damit beschäftigt war, sich bei jedem Artikel zu überlegen, wie kriege ich da ein Bild von einer nackten Frau unter. Und ich weiß noch, besonders gern genommen war das Thema Mammografie. Mammografie war immer eine Frau mit einer nackten Brust, die da irgendwie, immer, also es, ja, ich habe das wirklich immer noch vor meinem geistigen Auge. Und warum war das so? Weil natürlich 70er Jahre, freie Liebe, Befreiung, BHs wurden schon in den 60ern verbrannt. Aber das war so das Thema.
Home is where my bra comes off. Hing bei meinen Großeltern auf Toilette.
Nein.
Ja.
Das ist ja coole Großeltern.
Oder?
Ja, hat Oma das auch gemacht.
Und das war so ein Bild, kann ich mich nicht erinnern. Nee, meine Großeltern, das war kein Thema, das war ganz normal, aber ich könnte mich nicht erinnern, meine Großeltern nackt gesehen zu haben zum Beispiel. Meine Mutter dann schon, das war normal. Also auf dem Weg ins Bad, dass man mal nackt vom Schlafzimmer ins Bad ging, ohne zu huschen. Bei meinen Großeltern. Nee, habe ich nie gesehen, aber dieses Bild kenne ich. Ich kenne das Bild jetzt auch. Meine Schwester zum Beispiel hat das auch bei sich zu hängen. Aber das Bild ist mir ganz eingebrannt. Das ist so eine stilisierte 20er-Jahre-Frau, die eben den BH aufmacht und darunter dieser Spruch, Home is where the bra comes off.
Ja, aber ich glaube, das war so diese Grundstimmung, die man da hatte. Ja. Also anything goes. Und ich bin in Eichkamp aufgewachsen. Wir waren als Kinder oft mit den Rädern am Teufelssee. Teufelssee bis heute Nacktbadewiese. Aber auch das war für uns Kinder natürlich das Luschern und das Schauen und das Lernen der Anatomie des menschlichen Körpers, eigen- und gegengeschlechtlich. Aber das war alles normal. Es hat sich keiner mehr über irgendwelche nackten Leute aufgeregt. Ja. Und dementsprechend war das selbstverständlicher und normaler als, also vielleicht sind wir heute doch wieder spießiger geworden.
Ja, vermutlich,
ja. Das oder ist schon, mehr in die digitalen Welten abgedriftet. Und es wird einfach auch mehr diskutiert. Also natürlich auch zu Recht, wie heute Frauen dargestellt werden. Und da sollte man sich auch zu Recht wehren. Aber ich sag ja, ne, verliebte Jungs, der Text und die Umwelt, die wir hatten. Ja, so war das. Und deswegen war man natürlich auch darauf erpicht, erwachsen zu werden und das alles selbst mal auszuprobieren und in die Hand zu nehmen.
Aber sag doch mal, du sagst, du hast unglaublich geschwärmt. Diese Rankingliste, darüber würde ich gerne noch mal mit dir ausführlich sprechen. Und vielleicht schaffen wir es auch noch mal, dass ich dazu was zu Papier bringe für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für die hörende Gemeinde. Würdest du, wenn du jetzt einmal reflektierst ins Hier und Heute, du hast ja eine Tochter, die ist noch sehr jung, aber die kommt auch irgendwann ins Verliebtsein. Und was ist heute für dich anders? Darüber wollen wir nachher vielleicht auch mal mit dieser psychologischen Brille gucken. Was hat sich in unserem Mindset an Eindrücken? Social Media ist ja nur ein Thema. Was glaubst du, was ist heute anders? Kannst du das greifen?
Das kann ich.
Oder ist vielleicht gar nichts anders?
Das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich ja aus diesem Zustand des ständigen unglücklich Verliebtseins raus bin. Ja, ich bin ja glücklich verheiratet.
Ja.
Ich weiß immer nur, ich sage mal zu meiner Frau, liebe Frau, verlass mich bitte nie. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt wieder als Single oder als geschiedener Mann auf diesen freien Markt zurückkommen.
Ein paar schippst du jetzt?
Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich würde, glaube ich, untergehen. Und habe auch komplett sämtliches verlernt, was mit Flirten oder sonst etwas zu tun hat. Ich glaube, die Erfolglosigkeit bei mir, wir hätten wirklich so einen Ohrknopf haben sollen, die Erfolglosigkeit bei mir, die auch lange anhielt. Also es war jetzt nicht nur von 14 bis 16 so, ich hatte damit 17 die erste Freundin, erzähle ich gerne auch noch gleich, aber es war immer schwierig. Also ich und Frauen und Mädchen, das lag vielleicht auch daran, dass ich damals sehr unpopulär immer gesagt habe, und es ist zwar unpopulär, aber es war stimmte einfach, ich habe immer gesagt, naja, also wenn ich die Wahl habe zwischen einem guten Essen und einer nackten Frau, dann würde ich immer das gute Essen nehmen.
Und so, damit hat sich brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Das hat sich jetzt erledigt.
Damit hat sich das dann erledigt gehabt, weil das kam jetzt bei den Mädels nicht so gut an, dass wenn sie das Gefühl hatten, dass ich sie für einen Schnitzel stehen lassen würde. Ich habe das aber mit aller Inbrunst immer wieder vorgetragen und mir damit, glaube ich, auch mein eigenes Grab geschaufelt und mir die Chancen verdorben, die ich vielleicht sonst unter Umständen gehabt hätte. So, also heute habe ich Gott sei Dank alles. Ich habe eine liebende Frau. Ich habe trotzdem auch jeden Tag mein Schnitzel, wenn ich es haben möchte. Deswegen, das ist anders. Was natürlich auch anders ist, wenn du jetzt nochmal wenn ich auch mal auf die Frage zurückkommen darf. Wie hat man denn damals oder wie habe ich denn damals überhaupt Möglichkeiten gehabt, andere Mädchen kennenzulernen mit 16 oder mit 17? Das ging erstmal nur über die Schule. Das heißt, die ersten Objekte der Begierde waren in den Parallelklassen. Ich war ja in einer reinen Jungsklasse damals, also Parallelklassen und die jüngeren Jahrgänge. Nach oben hat man weniger geschielt, noch weniger Chancen. Nein. Also die jüngeren Jahrgänge. So, und damit war meine kleine Welt eigentlich auch schon vorbei. Und dann hast du vielleicht, wenn du im Verein warst, dort auch wieder Leute kennengelernt oder auch Mädchen kennengelernt. Aber du hattest die berühmt-berüchtigten Schulpartys, ja, gerade so 14, 15, 16, wo es dann irgendwann zum Engtanz kam, mhm, ja, zum Schieberblues, der am Anfang noch sehr weit von, da konnte man noch locker einen Menschen dazwischen. Man musste so ein bisschen ziehen, damit das ein bisschen enger wurde. Und da hat man das natürlich gemacht, aber das war halt ein sehr beschränkter Horizont. Und erst in dem Moment, wo man dann anfing, auch Menschen in seiner Freizeit aus anderen Schulen kennenzulernen oder der Freundeskreis im Privaten nicht mehr der Freundeskreis, der aus der Schule war, dann kamen da natürlich auch wieder andere Schulpartys dazu und dann hat sich so der Kreis erweitert. Das heißt, Partys waren tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges, um Menschen kennenzulernen oder Mädchen kennenzulernen. Deswegen wurden die Schulpartys dann so ab mit 16, 17, dann ist man auch zu den anderen Schulen gegangen oder zu denen, die man kannte. Die Privatpartys, die man hatte, auch da hat man dann die Freundinnen und die Freunde der Freunde kennengelernt. Also auch da haben sich die Kreise erweitert und später dann die Studentenpartys. Also auch das waren natürlich große Kontaktbörsen. Oh ja. Und wir hatten ja schon mal das Thema, wir hatten keine Handys, nichts. Wir hatten dann Cafés, in denen wir uns getroffen haben, Musikcafés. Auch das war ganz wichtig. Auch da hast du neue Leute kennengelernt. Und da hieß es dann, heute feiern die Pharmazeuten und heute feiern die Literaturwissenschaftler und die Anglisten. Und dann ist man halt in die Uni gefahren zu den Partys und dann hat sich so der Horizont
erweitert. Nicht bei den Juristen, die trinken zu viel.
Ja, ich so. Weiß nicht, ob das immer nicht ehrlich, die waren damals noch viel spießiger, die Juristen. Nein, ja. Aber das ist heute etwas anderes, weil ich habe natürlich heute die digitale Welt und es ist heute überhaupt kein Problem und ob das jetzt Tinder oder irgendwas anderes ist, Leute kennenzulernen, die eben nicht in meinem unmittelbaren Dunstkreis sind und ich kann sie auch anders ansprechen. Ja, also das große Problem war ja auch das, wie spreche ich jemanden an? Das geht, glaube ich, heute wesentlich simpler und wesentlich einfacher. Und es kostet ja auch Überwindung.
Also, oh ja.
Was haben wir uns damals unter Jungs über den perfekten ersten Satz unterhalten?
Du auch hier. Ja, also genau, das Thema Mut, das hatten wir in der Vorbereitung auch. Wie viel Mut brauchte man? Ja. Heute machst du den Messenger-Dienst auf deines Vertrauens und schreibst Hallo, schickst ein Herz oder ein Smiley.
Eine Rose.
Eine Rose, die ist auch noch animiert.
Ja.
Die weht im Wind. Und was man für Mut brauchte, Mädchen anzusprechen.
Ja.
Und ich kann mich auch daran erinnern, dass man darüber, und das kann ich eben nicht so beurteilen, aber keine Kinder, nur tolle Nichten und Neffen, wo ich versuche, so zu rekapitulieren, wie war das bei denen, aber haben wir unter Umständen auch viel mehr darüber gesprochen, also auch unter Freunden, wie mache ich das, hat da mehr Austausch stattgefunden, ist das heute vor allem jeder für sich, der so seine vermeintliche Welt aufmacht, also ich weiß, meine erste Berührung mit dem Thema, es kam dann so, la boom, die Fete geht weiter, waren das drei Teile, vier Teile, ich weiß es nicht, übrigens die Mutter, die fand ich auch heiß.
Die Mutter von Sophie Marceau damals. Sophie Marceau war aber auch schon.
Ja,
konnte man auch sehr gut schwärmen für sie.
Ja, das stimmt. Und Dreams are my reality. Genau. Und mit der tollen Oma, mit dieser taffen Großmutter, ja, die diese Parfümerie zerlegt, die Geliebte ihres Vaters. Grandios. Und ich weiß, dass man unglaublich viel darüber gesprochen hat auch. Also auch über hast du schon, hast du noch nicht und was hast du noch nicht. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das heute so stattfindet oder ob jeder vermeint, ja klar, habe ich schon, weil ich es gesehen habe oder auch nicht gesehen habe. Und ich weiß noch ganz verstohlen, haben wir Eis am Stiel. Ich weiß nicht, wer die besorgt hatte, aber wir hatten irgendwie diese Betamax-Kassetten, nicht VHS-Video. Und irgendjemand der Freunde hatte einen Betamax-Videorekorder und dann guckten wir diese Serie, diese drei Filme oder vier. Schrecklich. Also wenn man das da heute reinseppt, das ist ja so abgefahren. Aber das war so die unsere erste Berührung auch mit, ja, dem, mit dem Thema.
Auch Eis am Stiel, gerade der erste Teil, momentan groß in der Diskussion, weil es geht da um erzwungene Sexualität.
Ja.
Ja, also der eine will gar nicht, ja, und das Mädchen will eigentlich auch nicht wirklich und der Gruppendruck ist da. Und natürlich hat man gesprochen und hat gesagt, wie weit man beim Küssen gekommen ist und ob man den BH öffnen könnte oder ähnliches. Und manche waren da eben weiter und andere nicht. Und dann bist du dir auch ein bisschen blöd natürlich dabei vorgekommen. Mhm. Also das, man hat aber eben, wie gesagt, auch besprochen, wie spreche ich jemanden an? Welchen Satz ist das? Wie gehe ich dahin? Immer in der Angst, auch die Abfuhr zu bekommen, den Korb zu bekommen. Wenn ich gucke, wie viele Flirtkurse es heute gibt, Aufreißexperten, die hätte ich damals gebraucht. Die kommen jetzt auch 30 Jahre
zu spät. Das war früher Erika Berger,
ja,
im RTL drin gewesen, die an dieses rote Telefon ging und über die Probleme.
Genau, und bei uns war das dann eben eher die Bravo,
ja,
aber auch übrigens die Bravo auch noch, auch glaube ich, die Nackter. Nicht ganz so nackt, wie sie dann vielleicht in den 90ern war, aber das war ja ein großes Stück weit unser Aufklärungsspiel. Ja. Auch diese Fotoromane zeigten uns ja ein bisschen vor, wie Ansprache und Verliebtheit geht. Und wenn wir gerade bei der Kommunikation sind, also ansprechen war ein Riesenproblem. Ich habe bis heute nicht den perfekten Satz raus. Aber
also du auch hier ist es nicht geworden.
Nee, ist es nicht. Ja, es gab so viele, die nicht funktionieren.
Ja.
Ich könnte ein Buch schreiben über Anmachsätze, die nicht funktionieren. Das wäre ein sehr dickes Buch, 700 Seiten schlechte Anmachsätze. Ich habe sie alle ausprobiert.
Im großen Bartel.
Genau. Und aber auch ansonsten die Kommunikation. Also ich habe damals tatsächlich noch sowas wie Liebesbriefe geschrieben.
Ja.
Ja, also man musste ja auch, das war eben nicht die SMS und auch nicht die E-Mail, sondern es war tatsächlich der handgeschriebene Brief, um sich zu offenbaren vielleicht oftmals, weil es einfacher war, das über das geschriebene Wort zu machen.
Und beim Liebesbrief, da würde ich gerade reinhaken, haben wir in der Vorbereitung auch drüber gesprochen, das ist uns heute ja total genommen, das Nachdenken, das Reflektieren. Denn der Brief kam und die Antwort dauerte eben, man musste den Brief ja nicht nur schreiben, sondern er hatte auch einen Postweg. Und heute ist das ja in Echtzeit, ja, also diese Missverständnisse, die es heute häufig gibt, auch in der, gar nicht in der Liebeskommunikation, sondern durchaus auch unter Freunden oder auch Geschäftsleuten, dieses Schnelle, das gab es eben nicht. Man konnte darüber nachdenken, man konnte Dinge sacken lassen und überdenken vor allem. Heute eben ganz anders.
Ja. Das Einzige, was damals schnell war, waren diese kleinen Zettelchen, die man sich in der Schule gegenseitig zugeworfen hat. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht, vielleicht. Das war meistens dann, da kann man eine schnelle Antwort bekommen. Aber Briefe, man hat wirklich mehrmals angefangen zu schreiben. Man hat an den Formulierungen gefeilt. Man wollte da gewisse Effekte auch erzielen mit und hat dann darauf gewartet, dass die Antwort kam. Und wie du richtig sagst, das dauerte. Und nicht nur dieses Thema Liebe gestehen, ja, und Liebeserklärungen machen, war damals anders, als es heute ist, ja, auch das Thema Schluss machen. Also Schluss machen ging damals nicht per SMS oder per WhatsApp nach dem Motto, mag dich nicht mehr, ist vorbei.
Schluss.
Sondern auch hier, also entweder hat man einen langen, langen Brief geschrieben. Ich kann mich erinnern, dass die Schlussmachbriefe in der Regel Minimum doppelt so lang waren wie die Liebesbriefe, weil man hat sich erklärt und warum und dass der andere trotzdem nett ist, aber das passt nicht mehr, man hat sich verändert und was hat man da alles geschrieben? Und
du warst in meinem Ranking sehr hoch, aber sieh doch ein.
Ja, du bist überholt worden, du bist jetzt nur auf Platz 3 zurückgefallen. Und
die ganzen Umstände.
Also das ist tatsächlich etwas gewesen, wo man sich viel mehr Mühe gemacht hat. Man hat natürlich auch gerne natürlich das direkte Gespräch vermieden, ja, die Konfrontation, und hat das dann über den Brief lösen können. Es gab aber dann auch immer noch mal so ein Treffen, gerade wenn man so die Sachen abgeholt hat, wo man das dann auch noch mal besprochen hat. Ich glaube, heute geht auch das einfacher, dass man dann einen Freund da hat, der einfach die Tür aufmacht und die Sachen rausgibt.
Ich habe übrigens in der Recherche Schluss machen einen interessanten Text gefunden, dass früher Festnetztelefon, also wenn man Schluss machen wollte, ging das postalisch. Fax war nun auch eher selten. Oder es ging persönlich auf dem Schulhof treffen und sagen, du, mit uns ist nicht mehr. Oder man musste den Hörer in die Hand nehmen übers Festnetztelefon. Und Telefone standen früher überdurchschnittlich häufig entweder im Wohnzimmer oder im Flur.
Ja.
Warum? Kurze Strippe, ich weiß es nicht. Die technischen Sachen seien mal nebensächlich. Aber man war nicht ungestört. Und es gibt, ich habe einen interessanten Text gefunden dazu, wo sich Jugendliche reihenweise darüber beschweren, dass sie eben nicht in Ruhe auch am Telefon Schluss machen konnten, sondern sie mussten sich treffen, waren gezwungen, also in die persönliche Begegnung zu gehen. Ganz witzig, wir haben so viele tolle Elemente gefunden aus dieser Zeit, die so weit weg sind, die wir aber noch, du noch einen Ticken mehr als ich, erlebt haben.
Also gerade das Thema Telefon ging, wie gesagt, so nicht. Es stand im Wohnzimmer, alle konnten mithören, man hat keine Ruhe und keine Privatsphäre.
Und es war richtig teuer, stundenlang telefonieren.
Das kam auch noch dazu. Also ich kann mich erinnern, als ich dann doch meine erste Freundin hatte, dann war ich mit meiner Familie Urlaub in Griechenland, auf Kreta, wenn ich mich recht entsinne. Und da habe ich dann abends angerufen, natürlich mit Erlaubnis meiner Eltern, weil die Sehnsucht natürlich so groß war zu der Freundin. Ich habe, glaube ich, eine horrende Hoteltelefonrechnung hinterlassen, die mein Vater zähneknirschend dann auch ausgeglichen hat, weil er eben diese große Liebe nicht stören wollte. Aber du musstest ja dann auch sagen, okay, du musst ja dann zu Hause sein, wenn ich dich anrufe. Mhm. Ja, das heißt, wenn du anrufst und die Eltern, sie gehen ran und du sagst, ist denn dein Dingsbums da? Und die sagen, nee, die ist noch unterwegs draußen. Dann war es halt doof.
Das war eine Verabredung.
Also, wie oft hat man mit Müttern oder Vätern gesprochen? Oh ja. Was auch immer so einen leichten so Hauch von Peinlichkeit dann hatte.
Ach, du bist das.
Ja, und also es gab nicht die Rückzugsmöglichkeiten fürs Telefonieren. Wenn man dann seine Freundin besucht hat, dann gab es den Rückzug ins Kinderzimmer. Ja, das ist natürlich auch heute noch so. Man hat ja keine anderen Möglichkeiten, sich zu treffen. Aber da kamen dann auch alle 10 Minuten die Eltern rein oder die Mutter mit den Keksen und der Milch, und um zu gucken, was da passiert. Also das war schon alles durchaus
anders
ja. Und schwierig. Und wir hatten eben diese schnellen digitalen Methoden nicht gehabt. Aber trotzdem hat es ja funktioniert.
Würdest du sagen, für mich ist das so und klingt das so und so sehe ich das. Es war auch ein Stück weit intimer. Also das Thema, ist es dann eben auch, wenn man das wollte, ist das auch bei einem selbst geblieben. Das schaffen die meisten auch heute leider nicht mehr, noch nicht mal das. Aber auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft sind eben Dinge durchaus in kleinerem Kreise geblieben, wenn man das wollte. Es war besser steuerbar, glaube ich. Also so Stichwort Mobbing und Lästern über andere. Das gibt es natürlich schon immer. Ist ja auch ein Teil der Sozialisierung und sehr, sehr wichtig. Aber eben nicht in den Ausmaßen, wie wir das heute erleben. Also deshalb glaube ich, ist das einerseits ja Mut und man konnte auch ein bisschen mutiger sein, sich mehr trauen. Ich frage mich, ob das eben heute auch wegen dieser äußeren Umstände und Social Media und ich wurde dabei sogar gefilmt, ob man sich vielleicht heute viel weniger traut.
Das kann sein, du stehst unter Fremdbeobachtung wie unter Eigenbeobachtung. Ja? Mhm. Also du schaust ja selber auch viel mehr, wie du dich äußern kannst und wie attraktiv du dich in den sozialen Netzwerken darstellen kannst. Diese Nöte und Sorgen und Probleme hatten wir nicht, ja, dass wir jetzt jeden Tag super aussehen mussten. Dementsprechend war der Druck auch anders. Gelästert wurde natürlich immer, es wurde auch beäugt. Es hieß dann auch, was sehe ich da, ein verliebtes Ehepaar. Also du hattest schon eine Form von Beobachtung. Aber wie gesagt, es war die Schulhofbeobachtung. Mhm. Ja, es war nicht die weltweite Beobachtung, die da dann stattgefunden hat. Und natürlich hattest du andere Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, das war ja so ein Pulsieren. Ja, du hast einen großen Freundeskreis mit vielen Leuten, bist irgendwie jedes Wochenende auf Party gegangen und ähnlichem oder weggegangen. Dann hast du immer jemanden kennengelernt. Dann wurde daraus dann eher so die Zweierkiste. Man hat sich zurückgezogen. Man wollte natürlich viel Zeit mit seiner Freundin verbringen. Dann gab es so den kleinen Kreis, die enge Clique, das waren dann meistens auch Pärchen, weil war blöd, wenn dann ein Single dabei war, der fühlte sich immer ein bisschen unwohl. Dann gab es immer, was ich immer heute noch bezeichne, als eigentlich der Vorhof zur Hölle, Pärchenabende, ja, gemeinsam kochen oder spielen. Das ist halt echt der Teufel erfunden, sowas. Und dann, wenn man sich getrennt hat, dann stand man so da, dann gab es ja immer das Problem, was machen die Freunde? Die eine Hälfte hielten zu einem, die anderen hielten zur Ex-Freundin. Das gab selten mal, dass das irgendwie anders funktioniert hat, damals zumindest. Und dann war man wieder Single. Da musste man schnell wieder die alten Freunde aktivieren und den großen Freundeskreis aufbauen.
Ach, du meldest dich auch mal
wieder. Genau, weil man wollte ja dann wieder schnell Leute kennenlernen. Und das ging dann, als ich 18 war, 19 war, bin ich ja von zu Hause ausgezogen und mit einem Freund zusammengezogen. Wir hatten dann auch eine sehr schöne Wohnung und haben dann da relativ viele Partys gemacht. Und da waren so einige sehr legendäre Partys auch dabei. Ich kann mich erinnern, es war mein 20. Geburtstag, 86. Da gibt es Menschen, die ich wieder treffe, die heute noch davon schwärmen, dass das tatsächlich die geniale und die perfekte Party war.
Die weil alle, Party.
Weil alle Pärchen, die zu dieser Party kamen, haben sich an diesem Abend getrennt. Und es sind lauter neue Pärchen an diesem Abend entstanden.
An dem Abend gleich noch.
An dem Abend. Und ich habe tatsächlich Fotos in meinem Fotoalbum, ja, in meinem analogen Fotoalbum. Und es war ein einziges Tequila-Getränke und ständig knutscht da einer mit dem anderen rum. Wer übrigens auch dabei war, wer sich erinnern kann, die Folge über Mode, Sven Hirschmann, war mit dabei bei der Partie. Der wird es auch bestätigen können, dass das eine sehr lustige Party war, die wir dort gefeiert haben. Aber und jeder hat dann auch wieder Freunde oder Freundin mitgebracht. Also da war schon eine sehr große Durchmischung. Ich kann mich auch erinnern, dass irgendwann lagen irgendwelche Leute in meiner Badewanne und eine war dann irgendwie auch heulend, stand die vor mir, die hatte ihren Freund dann da und sagte, aber der ist so hässlich und ich kann ihn gar nicht lieben. Und es war sehr dramatisch, was da alles passiert ist. Ich glaube, wenn ich mich an diese ich hoffe, dass niemand zuhört, der bei dieser Party war.
Ich werde dafür sorgen.
Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich den großen Fehler machte, an diesem Abend gleich zwei jungen Damen zu gestehen, dass ich in sie verliebt sei. Und das Blöde war, dass die sich da miteinander ausgetauscht haben und dann ziemlich sauer waren darüber. Ich kann mich da auch nicht mehr so sauber dran erinnern. Aber diese Partys und auch diese Privatpartys, das waren tatsächlich ganz wichtige Dinge in unserem Leben und die Klicken, die sich immer wieder erweitert haben. Und dann eben die Cafés, wie ich schon sagte, wo du auch immer wieder einen größeren Freundeskreis hattest, da wurden Stühle rangezogen und man hat sich kennengelernt. Aber letztendlich, Westberliner Zeiten, es war überschaubar. Ja, also wir waren eben die Charlottenburg-Wilmersdorfer Clique. Wir hätten jetzt, also da ist niemand aus Neukölln oder aus Wedding oder aus Kreuzberg dabei gewesen, weil die wären gar nicht bis nach Charlottenburg gekommen. Da waren tatsächlich kleine Mauern in den Köpfen dann letztendlich vorhanden, ja. Die dann kamen.
Party ist nochmal ein gutes Stichwort, bevor wir gleich psychologischer werden mit unserem Interviewgast. Du musst weg. Meine Frage habe ich hier notiert. Party, Musik. Wenn ich dich frage, der 80-Song zum Thema Verliebtsein mit der Überschrift Verliebtsein aus dem Bauch heraus, welcher Song ist das? Welcher kommt dir sofort in den
Kopf? Was dir sofort in den Kopf kommt, ist schlimm, ich weiß, aber es ist so, es ist natürlich I Wanna Know What Love Is.
Oh. Foreigner.
Foreigner, weil das auch immer wieder, auch weit nach den 80ern, der klassische Blues-Tanz ist, der dort gespielt wird und den kann auch jeder mitschmachten und mitsingen und das ist so also wirklich das, was mir als allererstes in den Kopf reinkommt.
Ja, und ich weiß von Foreigner, das ist, glaube ich, zu Weihnachten erschienen, das Jahr weiß ich nicht, aber dass die ganz sich uneinig waren. Wir als Rockband, jetzt so eine Schnulze, die man damals noch gar nicht als Schnulze vermutlich bezeichnen konnte, aber ist natürlich super angekommen. Ich habe ein paar Listen versucht zu checken. Es gibt natürlich zum Thema 80er Jahre und die schönsten Liebeslieder und Charts und geguckt, wo finde ich denn irgendwo Deckung? Wo kann man denn eine kleine Ranking-Liste, um beim Thema zu bleiben, aufmachen? Und auf fast allen Listen, das hat mich überrascht, ist auf Platz 1 Endless Love von Lionel Richie.
Ja, das ist schön. Wer taucht jetzt mit meiner privaten Liste eigentlich gar nicht auf?
War
ja.
Filmmusik und dann gibt es sowas wie Against All Odds, Phil Collins, Every Breath You Take, The Police. Und das Interessante ist, ich glaube, also spreche ich auch für dich, ich sage den Titel und das Ding fängt an zu spielen.
Sofort,
ne?
Ja, ganz, ganz
klar. Hinten im Gehirn. Total Eclipse of the Heart,
Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, ja,
auch das. Immer noch erfolgreich unterwegs. Jennifer Rush, welcher Song?
Bei Jennifer Rush möchte ich gar nicht erwähnt haben. Die habe ich tatsächlich mal vor 5 Jahren auf so einer Open-Air-Veranstaltung im Backstage-Bereich gesehen. Die Frau war so künstlich, da war ja nichts mehr echt an der. Da habe ich so ein Schrecken bekommen. Ich dachte, wow, die Maschinenmenschen sind unter uns, bis dann anfing das Make-up abzuplackern. Und dann dachte ich, oh mein Gott, die ist doch echt. Aber also dementsprechend Jennifer Rush,
The Power of Love. Ja, of course. Dann hatte ich noch auch überall für ein Careless Whisper.
Ja.
Das ist, glaube ich, George Michael. Nicht glaube ich, sondern weiß ich sogar.
Ist es.
Sehr
selig.
Ja, ein sehr intimes, schönes,
zärtliches Lied. Was mir witzigerweise auch noch einfällt, ist Jermaine Jackson und Piers Adora. Mhm. And When the Rain Begins to Fall.
And When the Rain Begins to Fall.
Und es ist, ich finde das ganz lustig, weil, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber früher, als die Hafenbar noch in der Chausseestraße war, und die Hafenbar ist ja bekannt für ihre Schlagerpartys, die hatten aber auch, das nannten sie immer Filmparty, und da haben sie Songs aus Filmen gespielt, das war eigentlich durch, weil jeder von diesen Liebessongs mal in irgendeinem Film drin war, und das war sehr schön, weil da liefen all diese Songs dann noch mit dazu, das war auch immer ein netter Abend, den man dort verbringen konnte. Gruß an die Macher von der Hafenbar.
Ja, allerdings kann ich mich auch an, und es ist ja so heiß gewesen in der Hafenbar, wer das noch kennt, diese tiefen Decken, gefühlt 100 Grad in dem Ding. Heute wahrscheinlich in Viruszeiten, der Virus wäre abgestorben. Ja, ist ja nicht so hitzebeständig. Weil es mir wichtig ist, ich muss es erwähnen, ich bin ja der größte Tina Turner-Fan, Grüße in die Schweiz. Tina Turner schafft es in diesen ganzen Listen auch mit The Best als Liebeslied tatsächlich Simply auf Platz 13. Best, ja, erstaunlich, ein echter Klassiker, genau. Also jeder hat, glaube ich, seine eigene 80er-Liebeslieder-Ranking-List im Kopf. Die Songs kennen wir alle und die haben uns alle irgendwie beim Tanzen, beim Knutschen, beim Trennen begleitet.
Und wie gesagt, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt bei Spotify die Playlist mit all den genannten und noch viel mehr Songs aus den 80ern, wo es dann so rund um das Thema Liebe geht. Wahrscheinlich nicht nur die bluesigen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was. Ich mal gucken, was Schnelleres finde. Müsste gehen.
Musik, über die Musik haben wir gesprochen. Wir haben über deine legendären Partys gesprochen. Bei euch allen da draußen, die es erlebt haben, kommen auch Erinnerungen auf. Jetzt haben wir über viel Freiheit gesprochen und über das Verliebtsein, über das Schöne, über das Rosa. Es gibt aber auch ein Thema, das ein echter Spielverderber war in den 80er Jahren, wenn wir über Liebe, über freie Liebe, über Sex sprechen. Markus, dann müssen wir auch sprechen über
AIDS. Wir sprachen ja gerade so ein bisschen über die 70er Jahre, ja, freie Liebe und Nacktsein und Freiheit und alles geht und Kommune 1 und jeder mit jedem und drüber und runter. Das war natürlich alles schön und toll, da wollten wir auch alle hin und dann gab es die Vollbremsung, weil es eine ominöse Krankheit gab, die auf einmal ausgebrochen ist und das ist eben AIDS gewesen. Und es gibt so ein paar Parallelen durchaus zu dem, was wir gerade momentan durchmachen. AIDS spielte lange Zeit erstmal überhaupt gar keine Rolle in unserem Leben. Ich habe mal nachgeguckt, das erste Spiegelcover war 1982. Mhm. Da hatte man noch gar keinen Namen. Man nannte sie die geheimnisvolle Krankheit. Richtig zum Tragen kam es dann in meiner Erinnerung so 84, 85, dass es dann tatsächlich sehr stark aufgetreten ist. Und wir werden das im nächsten Teil der nächsten Folge unseres Liebes-Special vom Rendezvous unter Neonlicht ein bisschen genauer beleuchten, weil diese Krankheit tatsächlich eine furchtbare Schneise eben in die Welt der Schwulen vor allen Dingen geschlagen hat. Und auch viele aus meinem näheren Bekanntenkreis und Umfeld an dieser Krankheit verstorben sind. Aber der Schock war sehr groß, weil das war jetzt eben eine Krankheit, die sich eben vor allen Dingen über sexuelle Wege übertragen hat und damit alles an Freizügigkeit gestoppt hat in dem Moment, weil man immer die Angst haben musste, stecke ich mich an und wie kann ich mich anstecken? Es war unglaublich viel Unklarheit dort. Es ging ja ein bisschen, dass Leute gesagt haben, wenn ich aus dem Glas trinke, was vorher jemand getrunken hat, der AIDS hat, da habe ich dann auch AIDS. Also ja, ist das eben eine Tröpfchenkrankheit oder wie wird diese Krankheit übertragen? Kann ich Menschen noch anfassen, in den Arm nehmen oder nicht? Das war lange Zeit unklar und so wie wir heute die Masken tragen müssen, mussten wir natürlich dann auch eine Maske aufsetzen. Das war das Kondom. Ja, das war dann der Schutz vor dieser ansteckenden Krankheit. Und ich glaube, dass meine Generation, wo das genau dann reinkam, als bei uns der Spaß eigentlich losging, damit tatsächlich auch am Anfang Berührungsängste hatte. Es gab ja unglaublich viele AIDS-Aufklärungskampagnen. Es gab diesen sehr legendären Spot mit Hella von Sinnen an der Supermarktkasse und Ingolf Lück, der dann versucht ganz heimlich dort die Kondome zu kaufen. Und dann
Helga, was kosten die Kondome?
Genau das.
Ja.
Ja, also man hat versucht, das nahezubringen, aber auf einmal hat Sex und Sexualität und hat Lust Angst gemacht. Der Tod war quasi immer mit dabei und man wusste nicht hundertprozentig, ja, ist der Kuss jetzt schon gefährlich, was geht nicht und hat, glaube ich, eine Generation da beeinträchtigt und auch das, ich weiß gar nicht, wie das heute gehandhabt wird. Und wie junge Leute eigentlich letztendlich damit umgehen, ob der Schrecken da genommen ist. Also ähnlich wie, deswegen ist es wirklich ganz, ganz interessant, also ähnlich wie bei Covid, wo am Anfang sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, weil man nicht wusste, wie man diese Krankheit behandeln soll, richtig behandeln soll, sind auch dort in den ersten Jahren von AIDS sehr, sehr viele Menschen gestorben. Heute ist es eine Krankheit, mit der man sehr alt werden kann. Sie kann zumindest medikamentös behandelt werden.
Ja, für viele tatsächlich nahezu symptomlos, auch ja, bis ins hohe Alter hinein.
Ja, also das geht, aber die ersten Jahre war das tatsächlich eine Schreckenskrankheit, die man dort hat. Ja,
du hast gerade die Parallele aufgemacht und die ist wirklich spannend. Ich bin mir sicher, wir werden als Kommunikationsdozenten dazu auch mal eine Bachelorarbeit irgendwann lesen, denn wir haben ja so viel schon auch in unserem Rendezvous unterm Neonlicht über das Thema, wie haben wir früher kommuniziert, in den 80ern gesprochen. Und das Thema Informationsfluss, ob gut oder schlecht, jetzt mal wertfrei, war eben ein ganz anderer. Wie kam man an Informationen? Es gab die berühmten drei Programme im Fernsehen, die dann was darüber berichtet haben. Es gab die Zeitung, die Aufgeklärterin und Familien, die eben auch sowas wie Magazine zu Hause hatten, wie den Stern und den Spiegel. Die hatten tiefergehende Informationen. Und ansonsten ging das eben so durchs Volk. Und wir wissen alle, was so die berühmte Scheißhausparole macht und wie die sich entwickeln kann, so im Stille-Post-Prinzip. Und ich glaube, dieses Thema kann ich das Glas anfassen. Das ist mir noch aus den 90er Jahren als Jugendlicher bei unaufgeklärten Eltern auch von Freunden, wo das dann mal diskutiert wurde als Jugendlicher, das Thema AIDS, damit haben wir nichts zu tun. Also auch so eine sehr abgeschottete Haltung dagegen, nee, hier doch nicht, bei uns doch nicht, und wie wenig Aufklärung es gab. Ich kann mich an zwei, drei Gespräche erinnern bei einem Schulfreund zu Hause, wo das Thema dann aufkam und das Thema Verhütung auch aufkam und wo das völlig unaufgeklärt, uninformiert, schlecht informiert war. Und das ist eben heute natürlich anders. Heute haben wir aber, und das ist dann die andere Seite, da sind wir doch in der Wertung, die ganzen Experten, die die Ergebnisse der Wissenschaft für sich selber interpretieren und auch noch nach draußen brüllen in ihrer Interpretation. Aber das ist so ein großer Unterschied und die Parallele ist deshalb so spannend, weil sie, es ist so gleich vom Beginn her und vom Verlauf und in der Kommunikation so, so anders.
Ja, wobei du gerade das Thema Verhütung sagst, tatsächlich war das ja der andere Aspekt dazu, weil es war Anfang der 80er auch für junge Mädchen relativ einfach, die Pille schnell zu bekommen, um zu verhüten, weil das ja auch diese Freiheit letztendlich dann beflügelt hat oder ausgelöst hat. Auch das wurde natürlich dann ausgebremst und Verhütung wurde dann ein Stück weit eben auch Männersache wieder dadurch. Und ich war also genau diese ganzen Diskussionen, wenn man so betagt ist wie wir, dann kehrt ja immer alles wieder. Was gab es damals für Diskussionen und Leute, die gesagt haben, nein, nicht mit Kondom und ich spüre das und das stört und das aufziehen und so weiter und alles schrecklich. Ich fühle mich meiner Freiheit, meiner persönlichen eingeschränkt. Also hätte es damals schon Aluhüte gegeben, hätten die wahrscheinlich auch aufgesetzt und wahrscheinlich ist auch Bill Gates daran schuld, bin ich mir ganz sicher.
Dabei hatten wir die Penismaske ja quasi eben in Form des Kondoms oder Fromms.
Ja.
Der Erfinder, der gute Herr Fromms, darüber sprechen wir auch in unserer nächsten Folge dann nochmal. Berliner, tolle Geschichte auch über diese Fabrik, diese Entstehungsgeschichte dieser Familie, jüdischer Abstammung übrigens. Total spannend.
Ja, also das spielt eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang und es ist tatsächlich etwas, was zu einer, also du hast gerade über die Medien gesprochen, die Zeitung mit den großen Buchstaben, die hat eben aus AIDS relativ schnell die Schwulenkrankheit gemacht. Und was natürlich nicht richtig ist und was zum einen wieder zu einer Nachlässigkeit bei den Nicht-Schwulen, bei den Heterosexuellen geführt hat und zum anderen dieses Nichtwissen, lange Zeit, bis wirklich noch Jahrzehnte in den Köpfen drin war. Ich kann mich erinnern, dass ich jemanden kenne, der homosexuell ist und dem immer sagte, dass sein Onkel, immer wenn er zu Besuch war und bei dem auf Toilette gegangen ist, ist der nach ihm auf das Klo gegangen und hat die Klobrille desinfiziert. Ja, weil er der Meinung war, wenn er sich das nächste Mal auf Toilette setzt, wo sein schwuler Neffe drauf gesessen hat, dann würde er sich anstecken können. Und das, wie gesagt, nicht in den 80ern, sondern bis in die 2000er hinein.
Naja, also, wir können ganz aktuell werden. Nicht das Thema AIDS, aber wenn wir einmal in die aktuelle Politik gucken, und die Äußerung von Herrn Merz, der das Thema Schwulsein mit Pädophilie nicht gleichsetzt, aber das in diesem Nebensatz, von dem ihr vermutlich alle gehört habt und den ihr werten konntet und abwerten konntet, das ist erstaunlich. Also dieses Stigma und diese Stereotypen, die da aufgemacht werden, das gehört wohl eben auch zur menschlichen Kommunikation. Wir sind im 30. Jahr der Einheit. Das Thema Ossi-Wessi ist genau so ein Ding. Und das ist gleichsam faszinierend und lässt uns, die mit Kommunikation auch beruflich zu tun haben, ja auch regelmäßig verzweifeln. Aber es gehört dazu. Und diese krassen Sachen wieder hinterher wischen, weil da ein Schwuler sich auf die Brille gesetzt hat, unglaublich. Aber ich kann mich auch in den 90er Jahren daran erinnern, dass das aus dem gleichen Glas trinken. Also wir hatten, Familie war in der Gastronomie verwurzelt. In der Gastronomie gibt es in der Regel eine hohe Dichte auch an homosexuellen Menschen, also Kellner und Köche. Das ist eine Gemeinschaft, die, wo das im Schwerpunkt durchaus festzustellen ist, sagen wir es mal so. Und ich weiß, dass es da viel Berührungsängste gab, auch weit in die 2000er noch hinein, aus schlechter Aufklärung, aus Ängsten, also spannend, im besten Sinne spannend.
Wir werden den Ball nochmal aufnehmen.
Ja.
Aber jetzt werden wir vor allen Dingen uns um unseren Gast kümmern, der vielleicht auch dazu uns ein paar Fragen beantworten kann, was das mit uns gemacht hat oder ob sich da große Veränderungen, die man heute noch messen kann, im Verhalten aufgetan haben oder in unserem Denken aufgetan haben. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir jetzt wen begrüßen können, lieber Ben?
Wir begrüßen Gabriele Stiegler. Sie ist Psychologin, Gründerin und Geschäftsführerin des Psychodrama-Forums Berlin. Und Psychodrama, das klingt dramatisch. Und wir werden sie fragen, was das eigentlich ist, was das macht. Und wir werden sie vor allem befragen als eine Frau, die dann in den 30ern war. Also vermutlich, das werden wir sie ganz mutig fragen, in der heißen Phase der Liebe hoffentlich. Und wir werden sie über ihre Erlebnisse befragen. Wie hat sie die 80er erlebt und was gibt es eben auch psychologisch unter Umständen für Unterschiede? Kann man das überhaupt unterscheiden oder ist das auch wieder, ist das so ein Stigma, was wir haben, dass das früher ganz anders war? Und sie sagt uns vielleicht nix da. Liebe ist Liebe und die bleibt immer Liebe.
Oh, das kann sein.
Dann hält sie keiner auf. Sie laufen vor Laternen, doch sie stehen wieder auf. Sinnlos sich zu wehren.
Bei mir ist jetzt Gabriele Stiegler. Gabi, hallo, wir sind Pandu.
Hallo.
Und Markus ist auch noch da.
Ja, ich bin auch noch hier.
Bist auch noch da, ja. Der ist aufgeregt. Es gibt ja eine kleine Vorgeschichte, die du noch nicht gehört hast, weil jetzt Markus meinte, die Psychologin kommt und da gibt es sowas, wenn du dann die Folge komplett hörst, sowas mit Ranglisten, die er bei den Mädels hatte und so. Das erzählt er dir vielleicht später.
Sehr vielleicht.
Sehr vielleicht. Gabi, schön, dass du da bist.
Ja, du bist, schön, dass ihr mich eingeladen
habt. Aber na klar. Wir sprechen über die Liebe. Was für ein wunderbares Thema.
Ja.
Wir wollen das auch gar nicht zu wissenschaftlich machen, aber so ein bisschen vielleicht schon. Du bist nämlich Psychologin und du sagst uns gleich mal, was du machst. Du bist 1951 im schönen Mainz geboren und du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Psychodrama-Forums Berlin.
Ja.
Psychodrama.
Ja.
Das musst du uns kurz erklären in ein paar wenigen Sätzen, was das ist. Und dann erzählst du uns, warum du nach Berlin gekommen bist.
Ja, also selbstredend, Psycho und Drama.
Fertig.
Ja, die meisten Leute finden das Wort so ein bisschen, ja, halt Psycho-Drama-mäßig. Mhm.
Ja.
Aber es ist eine wunderbare Methode, Dinge zu vermitteln und zwar sehr lebendig, sehr kreativ, Unterricht zum Beispiel oder Erwachsenenbildung oder Therapie. Man redet nicht nur, sondern man inszeniert sozusagen das, was geschehen ist und kann es nochmal erleben oder eben auch umgestalten. Also Moreno, der Begründer des Psychodramas, der sagte mal, jedes wahre zweite Mal ist die Befreiung vom ersten.
Ach, wunderbar beschrieben.
Ja, schön, ja.
Ja. Und du bist mit dieser Idee, mit dieser Gründung nach Berlin gekommen oder was hat dich aus Mainz nach Berlin gebracht?
Mich hat 1979 das Studium nach Berlin gebracht. Ich habe am PI, wenn euch das noch was sagt, am Psychologischen Institut bei Klaus Holzkamp kritische Psychologie studiert. Okay. An der FU.
Klingt nach vielen schweren Gesprächen.
Nach vier Semester Kapitalkurs.
Okay.
Und naja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Studium. Das war nicht so verschult wie heute. Mhm. Berlin war spannend. Wir hatten die Mauer. Wir konnten trampen innerhalb Berlins und so weiter. Also lauter so verrückte Sachen, die man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann. Also Berlin hat mich angezogen, weil es so die Stadt war, in der Andersdenkende, in die Andersdenkende gegangen sind. Zur damaligen Zeit.
Und warst du Andersdenkende? Konntest du das für dich schon so greifen?
Ja, so ein bisschen links. Ich komme aus dem konservativen Mainz, ja, und Berlin war verrückt, es war bunt, es war laut. Atomkraft, nein, danke. Ja, also es war anders als Mainz. Und das hat mich angezogen und ich wollte nicht in der Stadt studieren wie vielleicht Marburg, die auch nur 70.000 Einwohner haben und, 250.000 wie Mainz. Und ich wollte was, man groß haben. Ich wollte es mal groß haben.
Hast du geschafft. Hast
ja, habe ich geschafft.
Ja. Aus diesen, auch darüber haben wir in unserem Podcast schon mehrfach gesprochen, Markus vor allem ganz lebendig, aus dieser freien Zeit der 70er Jahre, keine Grenzen, alles geht, rein in die 80er. Da sind wir jetzt und wir sprechen über die Liebe und wir haben im Vorfeld über ein paar Punkte gesprochen. War die Liebe in den 80ern anders als heute? Und wenn ja, wie anders? Oder ist das Quatsch? Ist Liebe immer Liebe? Und wir wollen gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber wenn du diese spontane Frage so jetzt am Kneipentresen von mir gestellt bekämst, was kommt dir in den Sinn? Ist Liebe heute anders als in den 80er Jahren?
Ich stelle es mir so vor, oder was ich so von der Jugend höre. Ja, ich glaube, es ist anders. Also, wenn ich alleine denke, dass wir früher kein Handy hatten und Verabredung, ja, das ging nur direkt oder dann per Telefon und ja, da musste man halt stehen.
Und das konnte Markus aber so toll auch, du, wenn du verabredet warst, du musstest pünktlich sein.
Du musstest pünktlich sein, du konntest auch nicht absagen.
Du hast die Telefone nicht losgezogen.
Genau. Du konntest sagen, komm, eine halbe Stunde später oder ähnliches, das ging gar nicht, ja, sondern du musstest dann am Zeitpunkt dort sein, wenn die weg waren, hast du die ja auch nicht mehr erreicht.
Nee. Wie?
Ja. 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 Das ging ja nicht. Trommeln, Rauchzeichen, ging ja aber alles nicht möglich.
Ja, und also wir haben damals in den 80ern erlebte ich so die Liebe bunt, offen, mit mehreren möglich. Ja, und da kam ja so ein bisschen AIDS dazwischen, darüber habt ihr ja schon gesprochen, habe ich gehört. Ja. Und ja, dann gab es halt bunte Kondome.
Stimmt, und mit Geschmack gab es die auch noch.
Genau, Erdbeergeschmack oder was auch immer. Also Berlin war in den 80ern für mich, wie ich es erlebt habe, sehr offen für alles.
Wie sah denn das aus, wenn wir diesen Vergleich ziehen wollen, den Benjamin ja angeschnitten hat, zu heute? Mhm. Natürlich haben wir heute digitale Medien, das ist klar. Und wir haben Instagram und alles andere, wo wir TikTok, wo wir uns darstellen, wo wir uns inszenieren, wo wir sehr stark an dem Bild arbeiten, das andere von uns haben sollen und das wir vielleicht selber von uns haben wollen. Diese Möglichkeiten hatten wir ja nicht in den 80er Jahren. Also wir, Fotos haben wir noch mit dem Fotoapparat gemacht und Selbstdarstellung, wir hatten mit über Mode gesprochen mit Sven Hirschmann, ging dann vielleicht auch über solche Dinge stärker, dass man eben nicht so aussah wie alle anderen, sondern sich dann ganz besondere Klamotten reingezwängt hat. Die Punks, die wir natürlich Anfang der 80er hatten, die auch mit ihrem Look protestiert haben. Welche Möglichkeiten hatte man noch in den 80ern, um seine Besonderheit nach außen zu transportieren?
Ja, ich glaube, das kommt auf die Peer-Gruppe an, in der du warst. Ja? Also zum Beispiel an der Uni, da war der Gammel-Look. Ja? Also wenn du da zu schick angezogen warst, das war nicht angesagt. Ja? Also da konntest du nicht mit Röckchen und so weiter, sondern der Pullover musste weit sein und so weiter, Haare lang und so weiter. Also zu schick, wie die heutige Jugend, das ist zum Beispiel der Look ist anders, ja. Also je gammeliger, desto
anerkannter war
desto
man.
Anerkannt, ja. Danke für das Wort, ja. desto anerkannter warst du und natürlich in dieser Peergroup. Ja, gehst du in eine andere Peergroup, also bei den Studenten war es so, ja, gehst du in eine andere Peergroup, hast du natürlich ein anderes Outfit, ja. Und also ich erlebte das, dass wir sehr offen auch über Liebe sprachen und wir haben ja auch noch, ich bin ja auch noch die Generation vorher von Alice Schwarzer geprägt und wir haben dann damals Selbstuntersuchungen gemacht als Frauen und haben die Männer auch da beteiligt, ja, guck mal, hast du das mal gesehen, ja, und so. Also es war, also ich erlebte das Verliebtsein oder die Begegnung mit dem anderen Geschlecht sehr offen. Und in Berlin war auch klar, sexuelle Orientierung war kein Geheimnis oder kein Tabuthema, wie eventuell in den kleineren Städten in Westdeutschland.
Hm. Du hast ja in Mainz sicherlich Familie und Freunde auch noch gehabt. Wie haben die, wenn ihr kommuniziert habt, telefoniert habt oder euch auch gesehen habt, wie war das? War das eher, erzähl mal, in Berlin, ihr schlimm, in Berlin? Oder war das, also, oder war das eher Neugierde? Erinnerst du dich
daran? Es war sowohl als auch, es war Neugierde, aber es war auch viel Neid. Ja, also hätten wir auch gerne, ja, aber sie haben sich nicht getraut. Also meine Mutter hat immer gedacht, oh Gott, hoffentlich gehst du nicht unter in diesen Kreuzberger Nächten.
Moloch.
Und und ich fand es total spannend, wie leicht man damals jemand kennengelernt hat. Mhm. Und es war, also in der direkten Begegnung. Also es gab ja auch kein Parship. Also zumindest nicht. Also und solche ganzen Institutionen, also zumindest mir ist nicht bekannt. Ja. Und in der Kneipe hat man sich angesprochen. Also die Begegnung war sehr viel leichter im Hier und Jetzt, als ich es heute empfinde. Also das empfinde ich anders.
Was es damals gab, waren die Kleinanzeigen bei Tipp und City.
Ja,
die Kontaktanzeigen. Ja. Das waren Seiten, ich kann mich daran erinnern. Ja. Das konntest du, er sucht sie, sie sucht ihn und sowas. Ja. Mit Chiffrenummern und dann konntest du dort hinschreiben, mit postalisch natürlich.
Stimmt.
Und dann haben die vielleicht geantwortet. Also auch das, was mit heute... Bild, bitte. Ja, mit Bild und Rückport womöglich. Ja, und tatsächlich, also das, was heute digital ganz einfach geht, war damals auch ein riesiger Act, den man machen musste, ja.
Ja, aber du hast gerade gesagt, persönliche Begegnung, und wir haben im Vorgespräch von Mut gesprochen. Es brauchte man, wir haben das so definiert, man brauchte mehr Mut für den Anlauf. Ich musste die ja ansprechen. Wir haben versucht, auch nochmal einen Anmachspruch zu, den besten ist uns aber nicht geglückt, den besten Anmachspruch der 80er zu finden.
Ich kann nur die erzählen, die nicht funktioniert
haben. Genau.
Davon kann ich aber viele erzählen, aus Erfahrung heraus.
Aber man brauchte mehr Mut als heute, weil heute schreibe ich eben irgendwie eine Nachricht, schicke ein Bild, am besten noch ein falsches. Wie viel Mut oder was sozusagen, welche Bedeutung hatte Mut in der Zeit? Oder empfand man das gar nicht so?
Na, weil es alle so gemacht haben, empfand ich das nicht besonders als mutig, ja, sondern man hat es halt probiert. Oder ich kenne zum Beispiel den Spruch, ach, welcher Engel hat dich denn auf die Erde gebeamt?
Oh. Aha, sehr schön.
Sehr schön,
siehst du. So nett.
Ja. Du auch hier, geht eben.
Hätte ich den gewusst früher, wäre alles ganz anders gelaufen.
Ja, also das war, weil es war gang und gäbe. Ja, also es war so eine Kultur, sich miteinander zu unterhalten. Wenn man nicht mehr mochte, ist man wieder gegangen. Und es gab ja auch in Berlin ganz viele Kneipen, wo man auch stehen musste. Ja, und im Stehen lässt sich das besser mal kurz anfangen, das Gespräch, als im Sitzen. Oder wenn du nur mit einer Peergruppe da bist, ja, an einem Tisch. Also da gab es ja viele Kneipen, wie das Yorkschlösschen oder den Kahn und so weiter. Das war in der Pariser Straße, gab es sehr viele Kneipen. Da haben wir uns einfach mal hingestellt an Eingang und haben gesagt, Ausweiskontrolle. So. Man hat auch, weil du von Mut sprachst, also gut, wir natürlich, als meine Freundin ist aus Wiesbaden und ich bin aus Mainz, wir haben natürlich diesen Kontakt von zu Hause auch so mitgekriegt. So, es ist leicht, die Leute anzusprechen, aber die Berliner haben auch gut darauf reagiert. Und die meisten waren ja auch gar nicht aus Berlin.
Das kommt auch schwer hinzu.
Du sagtest gerade, Feminismus kenne ich auch noch von meinen Studienzeiten, das war in der Germanistik, hatte ich die ja auch. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch Rollenbilder, die sich in den 80ern verändert haben. Also einmal der Softie-Mann ein Stück weit, ja, dass der eben versucht hat, den Feministinnen das Recht zu machen und eben zum weichen Mann geworden ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so an die 80er denke oder an Bilder aus den 80ern denke, dann sehe ich so zwei Dinge, nämlich die Frauen wurden immer männlicher, also dieses Thema Androgynität. Die Mode hat den Frauen breite Schultern gegeben. Es wurden raspelkurze Haare, möglichst noch orange eingefärbt, wenn ich an Annie Lennox denke zum Beispiel. Also wir hatten auf einmal diese breiten, starken, männlichen, androgynen Frauentypen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um das Bild von Annie Lennox jetzt mal ein Gegenbild zu machen, Boy George, also den femininer werdenden Mann, der anfing, sich vielleicht doch ein bisschen häufiger auch zu schminken. Wir hatten die New Romantics damals, wo auch da die richtige Frisur und die Pop locker und sowas. Also Hast du das auch so wahrgenommen oder wieso kam das, dass auf einmal diese Rollenbilder sich so verschoben haben?
Ja, also weil es eben die Gruppen, die Jugend von der damaligen Zeit eben interessiert hat. Und du siehst das heute ja auch als Mainstream. Ja, du kannst es ja sofort sehen an den Klamotten oder ihr arbeitet ja auch mit jungen Leuten. Das siehst du ja, wie die sich auch anpassen an die, an das, was gerade angesagt ist. Ja, und damals haben wir haben wir uns eben auch über Äußerlichkeiten dann definiert. Ja.
Aber was bedeutet das jetzt aus psychologisch betrachtet?
Ich bin stark.
Ja, wenn Frauen männlicher werden und Männer weiblicher werden oder weicher
Frauen,
werden.
Frauen haben damit gezeigt, ich kann auch, also ich kann es auch alleine sozusagen. Ja, ich brauche keinen Mann, um mich durchzusetzen, um Kinder großzuziehen alleine und so weiter. Also das ist ja bis heute, hat sich das, beziehungsweise jetzt erlebe ich es gerade wieder umgedreht. Ich erlebe wieder die Frauen viel femininer. Es gibt im Straßenbild momentan unheimlich viele kleine Kinder. Mhm. Das hast du vor 10 Jahren noch nicht so gesehen. Ja, also muss ja mit der Liebe auch was passiert sein. Und ja, und damals wollte man oder wollte Frau sich auch beweisen, dass sie das alleine kann. Der Preis war natürlich hoch.
Inwiefern?
Ich fand, der Preis war hoch, indem sich dann kein Mann mehr so richtig getraut hat. Ja? Es war nicht mit der Umgang war nicht mehr so einfach.
Es war ja auch, die 80er waren ja auch das Jahrzehnt der Coolness. Also wenn wir an die Neonbars denken und man wollte ja unglaublich cool sein und hat es ja gar nicht nötig, dass man, also ja, Thema Anmachspruch, man musste ja gar nicht mehr ansprechen. Man war ja so super toll, dass man eigentlich, die mussten ja auf einen zukommen oder sind in Ohnmacht gefallen, sobald man diese tolle Neonbar betreten hat. Also ich fand schon, dass es eben rückblickend, selber erfahren habe ich es so nicht, weil ich Bestandteil dessen war. Aber rückblickend tatsächlich aufgrund dieser Rollenbilder und dieser Coolness, die man hatte, ist schwieriger geworden ist. Und vielleicht auch eine Reaktion auf dieses, wir haben uns alle lieb, der 70er-Jahre-Hippies ist, dass man sagte, ich bin ich und ich bin stark oder ich habe auch meine weibliche Seite und ich lebe das jetzt aus. Und wenn ich dann eben alleine stehe den ganzen Abend an der Bar, dann ist das halt so.
Ja, mir fiel gerade eben ein, als du gesprochen hast, auch wir wollten ja auch raus aus diesen Bildern der Eltern. Ja. Ja, und unsere Eltern, also zumindest meine, die sind ja noch die ganze Kriegsgeneration und dagegen haben wir ja auch revoltiert. Also ich wusste ganz genau, ich wollte nicht so leben wie meine Mutter. Ja, hinterm Herd. Ich meine, ich habe das genossen als Kind, und aber sie war die ganze Zeit nur für die Kinder da und auch Hut ab, aber vor so vielen Kindern, aber dieses Leben wollte ich nicht leben.
Also war dann, also sagen wir mal, wärst du in Mainz geblieben, wäre das dann dein Lebensweg gewesen, sodass halt das auch ein Stück weit eine Flucht nach Berlin war, wo man eben andere Lebensmodelle entwickeln konnte.
Vor allen Dingen, dass ich nicht kontrolliert war.
Ja.
Weil du bist in der Kleinstadt überall aufgefallen und das wurde dann auch überall berichtet. Ja. Die Gabi war da und da. Ja. Und in Berlin kümmerte das niemand und das fand ich reizend. Reizvoll.
Vor allem reizvoll.
Beides.
Ja, also nicht so unter Kontrolle zu stehen, nicht dieses Kleinkarierte, davor sind wir ja geflüchtet, ja. Und eben nicht der Wohnwagen, obwohl das heute der Trend wieder hingeht durch Corona, ja. Und so weiter und so fort. Oder der Garten, ja. Und das finde ich sehr spannend, ja.
Ist das eine Spätfolge der 80er vielleicht, dass sich dann in diesem Aufbrechen der Rollenbilder und des Selbstverständnisses auch diese Tendenz der Patchwork-Familien entwickelt hat? Also dass mit der Veränderung des Rollenselbstverständnisses auch das Bild der Familie anders in Frage gestellt worden ist?
Ja, Also ich denke schon, dass das einen Ursprung da hat, ja. Und vor allen Dingen eben dadurch, dass Frauen sagten, wir brauchen nicht den Partner unbedingt, um die Kinder auch groß zu kriegen. Ja, dann sind sie eben mit einem anderen Partner zusammengekommen, dann kamen die Patchwork-Familien, dann ja, hat sich das so entwickelt, ja. Also wenn du überlegst, dass heute in der Klasse kaum ein Kind bei seinen Ursprungseltern ist, sondern fast alle, also 80% Patchwork-Familien sind, dann finde ich das schon interessant, diese ja. Entwicklung und durch was die entstanden sind. Und es gab ja auch natürlich auch viele Frauen, die in den 80ern in meiner Generation zum Beispiel keine Kinder bekommen wollten. Ja? Also es gab ja damals auch die Möglichkeit der Abtreibung und so weiter. Und es sich viele eben auch dazu entschlossen haben, zu sagen, keine Kinder. Durch das auch das Vorbild unserer Eltern war nicht sehr reizvoll für uns damals. Und vor allen Dingen natürlich auch noch das Politische und so weiter und so fort. Aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen.
Wir wollen bei der Liebe bleiben.
Ja.
Ja. Wie hast du denn die Auswirkungen davon gemerkt? Also du warst ja dann 12 Jahre später in meinem Alter, dann schon mitten in den 90ern im Grunde genommen. Aber würdest du rückblickend sagen, die seismografischen Erschütterungen der 80er haben sich bemerkbar gemacht in den 90ern bei dir, bei deiner Jugend durch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Bitte beenden Sie den Satz.
Nee, also ich habe das als sehr unaufgeregt wahrgenommen. War irgendwie nicht so ein Thema. Ich war, weiß ich nicht, so 17, das erste Mal so richtig knallverliebt, also ganz schlimm. Einen Namen nenne ich nicht. Also das war nach meiner Chemielehrerin. Die habe ich schon freundlich gegrüßt. Und ich versuche immer herzustellen, auch in das Hier und Heute, was war wirklich anders? Haben wir freier darüber gesprochen? Ich weiß, in meinem Freundeskreis haben wir sehr offen auch darüber gesprochen. Hast du schon, hast du noch nicht? Und was hast du? Mhm. Also auch in den 90ern. Sicherlich auch geprägt durch die Eltern. Ich hatte in meinem Umfeld nur Eltern, die sehr offen waren. Also wo man eben auch nackt, selbst wenn ich als meinem besten Freund schlief, dann ging die Mutter eben auch nackt ins Bad vom Schlafzimmer. Und das war nicht so, ja, wie das vielleicht früher der Fall war. Also ich habe das auch sehr offen erlebt und es war kein Thema. Irgendwie hatten wir, glaube ich, diese Generation in den 90ern, wir hatten so mit Technik zu tun und es war so, ja, das war so, ne, das war ja genau dieser Push in das Thema Technologisierung und so. Irgendwie waren wir damit beschäftigt, ja. Aber wir waren auch harte Partygänger in den Clubs dieser Stadt, die es teilweise heute noch gibt und eben auch heute nicht mehr gibt, leider. Aber kann gar nicht sagen, wenn wir für die 90er was gemacht hätten, ich hätte, glaube, wir hätten vielleicht deutlich weniger zu erzählen. Es war irgendwie, ne, das ist so ein Ausläufer, das kann man vielleicht nur spüren, wenn man aus den 80ern da reingeglitten ist. Die 90er für dich ist nicht unser Thema, aber was ist damit? Die sind irgendwie unaufgeregt, oder?
Nee. Also wir können, wenn wir hier mal durch sind, gerne mit den 90ern von meiner ja. Seite aus weitermachen, weil die 90er, das ist dann die Zeit von Techno gewesen und nach dem Mauerfall, die Subkultur, die sich da aufgebaut ja. hat, die illegalen Clubs, die Raves, alles, was dazu gehört, zumindest die ersten 5 Jahre der 90er, die erste Hälfte, die waren schon auch nochmal sehr prägend. Wie gesagt, ich bin 86-20 geworden, 96-30, also bis zu diesem End-20er war das doch noch was ganz Wichtiges. Dann wurde es berufsbedingt ein bisschen ruhiger. Aber eben, ich glaube doch, die 90er geben auch noch ein bisschen her. Und wenn wir jetzt den Sprung mal machen, bevor wir wieder zu den 80ern zurückkehren, aber ich glaube, dass so eine Droge wie Ecstasy sich in den 90ern durchsetzen konnte, die Liebespille, die uns glücklich gemacht hat, dass wir auf Menschen zugehen konnten, die Welt umarmen wollten oder ähnliches, kommt auch nicht von ungefähr. Vielleicht ist das tatsächlich das Gegengift, sage ich jetzt mal, zu diesen extrem coolen 80ern gewesen, ja, und zu dieser Vereinzelung, die man dort vielleicht ein Stück weit hatte und der Unberührbarkeit. Also ich habe auch die 80er auch immer so das Bild der starken, selbstbewussten, aber eben auch ein Stück unnahbaren Frau vor Augen. Und wie du gerade richtig sagtest, es gibt ja eben auch den Nachteil, dass wenn man eben seine Stärke gezeigt hat, man auf einmal für die anderen nicht mehr attraktiv war dadurch. Ja, also Männer, die einen Beschützerinstinkt hatten, konnten mit einer Frau, die sagte, ich beschütze mich selbst, wenig anfangen.
Na, wir haben ja über das Jahr 89 gesprochen. Am Samstag feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Und da hattest du ja auch im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen und wir werden in der nächsten Folge hoffentlich auch darüber sprechen mit unserem Gast, der die Erfahrung gemacht hat, dass die Ostfrau eben genau das verkörpert hat, aber ganz selbstverständlich. Die musste nicht switchen, die wurde so, so erzogen. Gibt es da Berührungspunkte? Also wenn wir mal auf das Thema Einheit gucken, Ost und West, sind diese Unterschiede für dich auch spürbar gewesen? Das sind die Frauen genauso selbstbewusst, das mussten wir uns erst erarbeiten?
Ja, das waren sehr, sagen sie auch heute, gell? Mhm. Wir haben unsere Kinder gekriegt, zack, mit 20 oder spätestens mit 23 und dann sind wir sofort wieder arbeiten gegangen, ja, und die Kinder waren im Kindergarten und ja, war alles organisiert, ja, und ja, die erlebten uns sozusagen, uns Westfrauen, als eher unemanzipiert.
Vermutlich, ja.
Ja, und naja, wenn ich so einen Background habe, wie es damals in der DDR möglich war, die wurden ja versorgt. Ja, im Grunde genommen war für mich sind das sehr oft, nicht immer, aber sehr viel so unerwachsene Menschen geblieben, die ja, die versorgt wurden mit allem, was halt was notwendig war. Also wie mit Brot, die Grundnahrungsmittel kosteten nichts, ja. Wenn keine Arbeit da war, dann waren sie trotzdem auf der Stelle. Also es ist irgendwie, ich habe das als sehr unerwachsen. Also ich erlebe das als, wenn ich das rückblicke, als sehr unerwachsen.
Okay.
Sie mussten nicht für sich sorgen.
Aber nicht Kind geblieben, nicht im Sinne von Kind geblieben, sondern von auch ein Stück weit Unselbstständigkeit.
Und ja.
Okay, ja, das ist dein Empfinden.
Ja.
Ja, das hat seine Berechtigung. Du arbeitest in diesem Psychodrama, in deiner, was ist, sagt man Praxis? Wie sagt man das richtig?
Ja, es ist eine Praxis, es ist ein Ausbildungsinstitut. Ja.
Mit so vielen Menschen, die in der Regel, das ist zumindest mein Bild, wenn ich das deine Arbeit verstehe, zu dir kommen, weil sie etwas aufarbeiten wollen, etwas besser verstehen wollen, noch gar nicht problemorientiert, sondern ich möchte das besser verstehen. Wie viel Anteil hat die Liebe an deiner Arbeit und wie viele Probleme gibt es genau in diesem Bereich Beziehung? Oder ist das in Prozenten, ist das eher Arbeit, sind das eher diese Begegnungen? Kannst du das sagen?
Ja, also momentan ist es natürlich unheimlich viel Arbeit in Corona-Zeiten, aber 70% ist Beziehung.
Mhm.
Ja, und ich erlebe zum Beispiel, wenn junge Leute heute zu mir kommen, die haben dann, ich habe zum Beispiel eine junge Frau gerade, die ist 23 und die sagt, es klappt halt mit den Jungs nicht, ja? Weil die Jungs, die haben ein Bild, wovon wir vorhin sprachen, die haben Fernsehen oder was weiß ich, oder Fernsehen ist altmodisch der Begriff, ich weiß.
Ja, Fernsehen. Aber wir sind in den 80ern, da können wir Fernsehen sagen.
Ja, genau. Also die haben irgendein Bild vor Augen, also im Fernsehen vor Augen und das ist eine wunderhübsche Frau und so weiter und das stellen sie sich, ja, und dann befriedigen sie sich selbst, ja. Und diese Frau ist natürlich auch weg. Ja, das ist, und wenn dann eine richtige Frau vor ihnen steht, also in eine aus Fleisch und Blut, dann kommen ja diese ganzen anderen sozialen Faktoren dazu, die sonst eben über Bildschirm nicht da sind. Mhm. Ja, und dann klappt das da mit der Sexualität nicht.
Und du kannst das ja beobachten. Du hast das beobachtet in deiner Arbeit. Hat sich das verändert? Wir sind in den 80ern mit unserem Podcast. Welche Veränderung kann man greifen? Und warum war es damals anders? Die äußeren Umstände waren andere?
Die Begegnungen waren anders.
Für dich ist es die Begegnung?
Ja, okay. Für mich ist es die Begegnung. Davon hat schon Martin Buber gesprochen, ja, weil ohne Begegnung ist Beziehung schwierig. Ja, oder es stellt sich denn eben als schwierig heraus, wenn die sich kennenlernen über Parship, dann wird kommuniziert über die sozialen Medien und so weiter. Und wenn dann ist die Aufregung groß, ja, wenn dann die erste wirkliche Begegnung stattfindet. Ja. Und da, wenn man den Menschen dann sieht, vor Augen hat, ihn vielleicht sprechen hört, wenn verrückt. Er vorher nur geschrieben hat. Ja, ja. Dann...
Aber Begegnung ist ja nicht nur die erste Begegnung. Für mich ist das auch, wenn man in die alte Zeit guckt, in die 80er, 90er, man ist eben heute auch so sehr abgelenkt. Also man hat sich früher auch in einer laufenden Beziehung, war die Begegnung vermutlich deutlich stärker. Man musste sich mehr umeinander kümmern, man hatte mehr miteinander zu tun. Heute ist man oft so isoliert, da kann man sich ja selbst gar nicht ausnehmen.
Man muss auch miteinander reden.
Genau.
Ja. Also wenn du heute guckst, ja, also wenn ich die Paare beobachte oder überhaupt Menschen im Kneipen oder wo auch immer, jeder sitzt mit seinem Handy da und dattelt da am Handy rum. Ja. Selbst die Kinder kriegen das Teil schon vor die Nase gesetzt, damit sie still sind. Ja. Also das, ja, und das ist dann wenig Kommunikation und daran hapert es. Das finde ich einen sehr starken Unterschied. Mhm. Es hapert heute sehr stark auch an der Kommunikation. Also so, oder wenn ich so denke, ich habe früher Liebesbriefe bekommen. Oder
wir
Karten.
Haben sie geschrieben.
Ja, ihr habt sie geschrieben, ja. Aber ich habe sie auch geschrieben. aber heute kriegt ihr noch Post? Mit
ich
glaube,
in 30 Jahren sagt dann die Mutti zu dem Kind, Schatz, ich zeig dir mal die Liebes-WhatsApp, die Papa mir geschickt hat, ja, wenn sie die abgespeichert hat. Mit dem Auberginen-Emoji drin. Also das ist natürlich auch wieder, macht keinen Sinn, es zu beklagen, aber es ist ein Verlust, der da auf jeden Fall stattfindet. Mhm. Also wie habt ihr euch kennengelernt über unsere Studenten-WhatsApp-Gruppe?
Mhm. Welche Bedeutung hat Zeit, also Begegnung, verstanden? Und finde ich mich auch selber, wenn man dadurch, dass man eben häufig abgelenkt ist durch den Bildschirm, ob er groß oder klein ist, ganz egal, findet unter Umständen auch in einer laufenden Beziehung weniger Begegnung statt. Aber welchen Einfluss hat die Zeit? Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie schnell man heute eben kommuniziert, diese Echtzeitkommunikation, wie schnell man vermeintlich sich über soziale Medien auch ineinander verliebt. Das war eben früher viel langsamer und ganz anders. Welche sozusagen Beziehung, Begegnung muss wachsen? Welchen Einfluss hat Zeit?
Ja, und ich meine einen sehr großen, denn über die Zeit kann ich ja auch jemand mit seinen ganzen Facetten kennenlernen und mach nicht nur, also wenn ich an dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, wo man so jemand wegwischt.
Tinder,
ja. Und
wo man jemanden wegwischt.
Ja. Ja, ich höre das immer nur von meinen jungen Ausbildungskandidaten, wie die jemanden kennengelernt haben. Oder da sehe ich, wie die das machen und die wischen weg. Ja?
Ja.
Und es ist halt, ja, jemand kommt dann in den Papierkorb. Ja? Und das ist, also da habe ich mir ja keine Zeit genommen, um den kennenzulernen, um vielleicht die ganzen Facetten, um mich vielleicht in seine Stimme zu verlieben.
Ja, ja.
Oder in seinen Blick oder in seine kleine Macke. Ja, und das ist ja auch was Süßes, was ich vielleicht selbst als Makel empfinde. Aber der andere sagt, ach, ja, guck mal, sie guckt immer ihre Nase im Spiegel an. Sie findet sie so groß. Aber das macht sie so entzückend für mich.
Ja, oder weil dieser erste Eindruck der einzige ist, der bleibt. Und dann wird man weggewischt, selbst wenn der Anmachspruch richtig doof war. Man ist aber vielleicht jetzt 25 Jahre verheiratet. Man kann dann sagen, Mann, aber sein Anmachspruch.
Ja,
und so sagst du, dann eines Tages, Papa hat mich nicht weggewischt.
Ja, Papa hat mich nicht weggewischt.
Und dementsprechend sind wir zusammengekommen. Also das ist schon auch traurig dann, wenn das passiert. Ich glaube aber mit Zeit und Begegnung, was ich dann noch aus der Jetztzeit auch sehen kann, wir sprachen am Anfang ein bisschen darüber, ist die unglaubliche Anzahl an Verfügbarkeit.
Mhm.
Ja, also dass der nächste potenzielle Partner ist nur ein Wisch entfernt.
Ja.
Ja, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet, hat mein Vater mal scherzhaft gesagt. Und dieses Prüfen, ob sich nicht was Besseres findet, ist unglaublich leicht geworden. Also wir leben heute in einem Überangebot der Möglichkeiten.
Und ja, du kannst es sogar vorfiltern, nur blond,
ja,
nur berufstätig.
Und das führt aber dann dazu, dass ich keine Entscheidung mehr treffen kann, mich auf keinen einlassen kann. Ich hatte vorhin erzählt, wir hatten eben eine sehr kleine Welt gehabt. Das war erst die Schulparty, wo man dann eben unter den unterschiedlichen Klassen gucken konnte, wer gefällt mir. Dann wurden die Partys ein bisschen größer, man ging zu den anderen Schulpartys, auf die Studentenpartys im Grunde genommen, aber es war insgesamt vom Angebot her immer noch wesentlich kleiner als heute diese digitalen unendlichen Möglichkeiten, die mir da angeboten werden. Jetzt kann man natürlich sagen, wer weiß, ob ich nicht, wenn ich damals schon die tolle Italienerin hätte kennenlernen können, ob heute mein ganzes Leben nicht anders gelaufen wäre. Ich habe sie nicht kennengelernt und dementsprechend ist mein Leben so, wie es ist. Und es ist ja auch sehr gut so. Also ja, aber dieses immer, ich könnte noch was vermissen. Oder es könnte immer noch jemand Besseres da sein, der noch einen Zacken schärfer aussieht oder der noch besser zu mir passt. Das führt, und ich glaube, da leiden, also wenn ich das so richtig verfolge, wird das ja auch gemeldet, dass immer mehr junge Leute darunter leiden tatsächlich, unter dieser Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit, die von diesem Überangebot herkommt. Hm.
Wir haben uns für diesen Podcast fest vorgenommen, nicht zu sagen, früher war alles besser.
Ja, nee. Anders.
Anders, genau. Aber wenn man heute, hier und heute in dieser schnellen, gerade besprochenen Zeit, dann nehme ich mit, das ist das Thema sich Zeit nehmen und das Thema Begegnung. Das sind die beiden Elemente, die man, wenn man sich darüber einmal reflektiert, Gedanken macht, wo man schon eine ganze Menge tun kann in seiner kleinen Welt, auch heute, mit diesen beiden Faktoren.
Ja, Zeit und Begegnung, genau. Mhm. Und auch dem anderen Zeit lassen, sich sozusagen zu erwärmen füreinander. Mhm. Ja, also ich meine, das ist ja auch, um Vertrauen aufzubauen, also es kommt ja auch noch dazu.
Ja. Ja?
Also Erwärmung heißt Zeit füreinander zu haben und dann eben sich die Zeit miteinander, um den anderen kennenzulernen und dann sich eben zu vertrauen.
Mhm. Ja. Wir springen nochmal in die 80er. Gibt es für dich als Mädchen vom Dorf aus Mainz, wobei so klein ist Mainz ja gar nicht, oder?
Mainz, ja. Hauptstadt von Rheinland-Pfalz.
Ja. Du hast gesagt, so aus der dörflichen, aus dem Dörflichen. Gibt es irgendwas, an was du dich erinnerst, wo das selbst für dich wird, das, nee, also das Berlin, wo du erschrocken warst, das geht doch nicht und das ging natürlich dann doch und das hat dir unter Umständen Spaß gemacht. Aber kannst du dich an was erinnern in diesem West-Berlin, wo du kurz gedacht hast, boah, das kann ich zu Hause nicht erzählen, Freunde.
Ich überlege gerade, das ist einfach, nee, es gab nur etwas, was mich unfassbar, was ich nicht glauben konnte, als ich das erste Mal auf,
das ist genauso gut,
auf diese Hochstände gegangen bin und habe darüber geguckt nach Ost-Berlin. Und
ach, ehrlich?
Ja, das hat mich, das konnte ich zwar sehen, aber nicht verstehen.
Okay.
Also das war, aber ich habe gerade überlegt, ob was mit Beziehungen und so weiter, was mich da, nein, ich fand es aufregend. Ich fand es aufregend, zu vielen unterschiedlichen Menschen zu begegnen und auch, also wie bunt Berlin, wie gesagt, war und wer da alles war. Und also diese, und wir haben uns auch Zeit genommen, zum Beispiel am Schlachtensee zu sitzen und dann bis in den Oktober noch hinein noch da reinzuspringen. Und ja, es gab viel, viel Treffen, viel Begegnung und viel Reden. Also ich habe meine Berliner Peer-Group gut kennengelernt.
Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass Oktober damals richtig kalt war. Ja, also nicht so wie heute, wo wir noch 25 Grad haben und ähnliches.
Winter,
ja, das war schon
eine Überwindung. Da hatte man die Winterreifen drauf, vom ADAC empfohlen.
Man hatte auch den Winterspeck schon, um ins Wasser reinspringen zu können.
Ja, die Winter minus 20 Grad.
Ja. Ah, das war
als wir Studentin habe ich mir immer gewünscht, ich wünsche mir einen ganz dicken Mantel, dass ich nicht mehr so frieren muss.
Waren der sibirische Vorposten hier. Ja. Du hast vorhin so ein bisschen lapidar gesagt, ja, und dann kam AIDS und wir haben die bunten Kondome entdeckt. Tatsächlich, AIDS war oder ist eine ganz große Zäsur eigentlich, weil AIDS etwas oder HIV etwas gemacht hat. Sie hat nämlich die Lust und die Leidenschaft und vor allen Dingen auch das, was wir machen müssen, um uns fortzupflanzen, mit dem Thema Tod verbunden. Und zwar ganz konkret, nicht irgendwie poetisch, dass man sagt, Orgasmus ist der kleine Tod oder ähnliches, sondern ganz konkret, wenn du da was falsch machst, dann wirst du sterben an dieser Krankheit, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie eigentlich funktioniert und wie sie ist. Was macht das psychologisch betrachtet mit Menschen, wenn sowas passiert? Oder was ist das für ein, oder ist diese Generation vielleicht sogar geprägt worden von diesem Einschnitt?
Ja, wir wurden damals sehr beängstigt, also wurde sehr viel Angst geschürt, ja? Aufzupassen, sich nicht zu küssen und lautest so unsägliche Sachen. Und ja, ich denke, dass das die Jugend da schon sehr geprägt hat, weil man vorsichtiger war, mit wem gehst du ins Bett und hast du eben auch für hast du auch vorgesorgt, ja? Hast du Präservative besorgt oder und so weiter. Das war vorher gedankenloser. Und in den Peergroups haben wir festgestellt, dass die sozialen Kontakte sich dann auch sehr reduziert haben. Wir sprechen ja im Psychodrama von sozialem Atom, also allgemein Bekanntschaft und Freundesvolumen. Die Menschen haben dann sehr darunter gelitten, dass das sehr weggebrochen ist.
Weggebrochen aus Angst?
Aus Angst, aus, naja, manche Freunde hatten Angst oder die Leute wurden ja auch teilweise entlassen, weil sie AIDS hatten. Man konnte das ja auch, es war ja auch tabuisiert, wenn du AIDS hattest, hast du das damals nicht an die große Glocke gehängt. Ja. Ich habe meine Zeit gearbeitet, auch über der AIDS-Hilfe in der Meinecke-Straße, da war die AIDS-Hilfe früher. Und da sind manche auch sehr vermummt reingegangen, um nicht erkannt zu werden, also weil es eben diese sozialen Folgen hatte, ja. Also zumindest am Anfang.
Als die große Unwissenheit da war, ja. Wo man ja nicht wusste, wie kann ich mich anstecken und dann medial schnell stigmatisiert wurde als Krankheit der Schwulen und der Drogenabhängigen. Das heißt, da wollte man ja auch nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden.
Man wollte eben nicht in die Kiste, also in diese Vorurteilskiste kommen und man wollte seinen Job behalten. Und das hat auch Einfluss auf den sozialen, sexuellen Umgang gehabt.
Ist diese Form von Vorsicht, Angst und Verlust von Unbeschwertheit auch etwas, was du in deiner Arbeit dann feststellen kannst, dass das Menschen verändert hat? Also sind Menschen, die deutlich vor dem AIDS-Knick jung waren, haben die eine andere Erfahrung gemacht, ein anderes Leben oder hat es sie anders geprägt als vielleicht Menschen, die mit AIDS aufgewachsen sind als Kind, weil sie da wie Benjamin reingeboren wurden in diese Zeiten, wahrscheinlich für dich gar keine Frage mehr war. Ja, das musste gar nicht mehr diskutiert werden.
Also man durfte nicht zugeben, dass man mit jemand geschlafen hat, den man nicht so gut kennt, ohne Kondom. Also das war dann auch gleich, oh Gott, was hast du da gemacht?
Ja? Beim Aufwachen also so, morgens.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und nee, man konnte es auch in seiner Peergruppe nicht erzählen, weil sie sagen, bist du wahnsinnig?
Wie doof musst du
ja,
sein?
Ja, also du wurdest auch, ja, das war schon auch, der Blick war, du musst dich da schützen und wenn du dich nicht schützt, bist du selbst dran schuld, wenn dir da was passiert.
Also ein bisschen so wie heute. Also man hat da erstaunlich, dass wir diese Parallelen doch immer wieder ziehen können und auch die Angst, die da davor ist, jetzt vor dem sozialen Kontakt, auch die Angst vor der Stigmatisierung, zu sagen, ja, ich bin daran erkrankt, ich habe Corona oder Covid-19. Ein Bruchteil der Menschen melden das der App auch nur, neulich gesagt. Also ja, das schwingt tatsächlich alles mit. Und ich glaube, so wie das die jungen Menschen jetzt gerade prägt, diesen verlorenen Sommer, glaube ich auch, dass das uns doch, auch wenn wir es jetzt noch gar nicht in Worte fassen können, aber ich glaube, auch uns hat das Gebiet, ich kann mich an die vielen Schlagzeilen erinnern, nicht nur der Boulevardpresse, sondern eben auch von Spiegel, Stern und so weiter, auch die Berichte in den Fernsehmedien, die diese Ängste immer noch geschürt haben. Das war eben die Krankheit, von der man nicht wusste, wo sie, der Patient null, ja, da hat man es versucht, auf irgendwie runterzuführen, sie hat sich schnell verbreitet und eigentlich war jeder potenzielle Geschlechtspartner, Geschlechtspartnerin eine Lebensbedrohung, ja, ein Stück weit. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen den Spaß an der Freude genommen.
Du hast ja auch zum Beispiel in den Medien dann nur die Bilder gesehen von den schlimmsten Patienten, also die Patienten, die es am schlimmsten getroffen hat. Ja.
Du sprachst vorhin über einen Film wie Philadelphia mit Tom Hanks, der ja dazu gedacht war, eigentlich ein bisschen Menschlichkeit aufzusuchen oder zu zeigen, auch wie schrecklich das natürlich sein kann, aber wie sehr die Menschen oder erkrankte Menschen auf Liebe und Zuwendung angewiesen sind und nicht auf dieses Ausgrenzen und das Stigmatisieren. Glaubst du, dass dieser Film viel bewirkt hat?
Also bei der breiten Masse nicht.
Aber bei dir persönlich schon.
Ja.
Dich hat also, der berührt, der Film.
Ja, mich hat er sehr berührt, ja. Aber wir waren ja auch von unserem Projekt an der Uni und so weiter sehr mit dem Thema beschäftigt und auch für Leute mit HIV positiv damals bereit, was zu machen, ja, als psychologisches Institut. Und ich glaube aber für Otto-Normalverbraucher sind die Vorurteile geblieben.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen, dass bestimmt immer noch, es gibt Vorurteile, es gibt Menschengruppen, die Vorurteile haben. Also ja, die Parallelen begegnen uns jetzt eben auch wieder.
Die Arbeit bei der AIDS-Hilfe, was war da jetzt, also wie kann man sich das vorstellen? War da jetzt quasi Drehtür und ständig kamen im Stundenrhythmus die Leute dort rein oder war das eher ruhig? Also wie hast du das wahrgenommen? Oder wie?
Wir haben über der AIDS-Hilfe, ich war damals, habe ich ein Projekt mitgegründet für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche. Wir waren in einem Haus.
Ah, okay.
Ja, und aber wir haben auch teilweise, oder ich habe teilweise eben auch AIDS-Patienten genommen, die einfach sich aussprechen wollen, wie es ihnen ging und Hilfe brauchten und das so erlebt haben, die Krankheit erlebt haben, aber auch ich bin wieder bei meinem Lieblingsbegriff, diese Nichtbegegnung oder dieses Ausweichen. Und mich erinnert es heute, wenn jemand hustet, ja, kannst du schon sehen.
Ja, stimmt.
Ja, also es wird sofort in die Distanz gegangen, ja, und sofort Abstand genommen. Mhm. Und das habe ich witzigerweise damals auch erlebt,
ja. Ja, verrückt. Also, wie du gesagt hast, für mich war das normal dann ja in den 90ern, als ich das so richtig wahrnehmen konnte. Gar keine Ängste, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber das liegt natürlich auch immer am Umfeld, an der Familie, die da auch keine Berührungsängste hatten, ja.
Naja, das ist im Grunde genommen, wenn du auch niemand hast in der Familie, der behindert ist oder so, dann hast du erst natürlich, haben die Menschen erstmal scheu, aufeinander zuzugehen, weil sie erstmal auch Angst haben, ja, ich mache was falsch, genau, ja, und so weiter. Aber wenn du wenn du nicht in die Distanz gehst, sondern in die Nähe, in die Begegnung, dann findet ja immer wieder ein Austausch statt, ja. Und die Menschen können ja dann auch sagen, was sie brauchen oder was sie wollen. Ich denke, jetzt willst du jemand helfen, über die Straße zu gehen oder hast du Schiss, überhaupt so einen Rollstuhl anzupacken, ja. Und aber wenn du damit Umgang hast, also damit in die Begegnung gegangen bist und kennst das, dann fällt es dir wesentlich leichter, ja.
Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort.
Ja,
wir sind uns hier so wunderbar begegnet. Wir sagen dir herzlichen Dankeschön, liebe Gabi, für das offene Erzählen deiner eigenen Erlebnisse. Markus?
Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele Aspekte mitgeteilt hast, aus dieser Zeit und auch aus der heutigen Zeit.
Ja. Ja, herzlichen Dank euch beide.
Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt in unserer Begegnung.
Ja.
Und das hätte man mit keiner App darstellen können. Diese schöne Begegnung, dieses schöne Gespräch schafft kein Social Media, oder?
Nein, definitiv nicht. Ja. Und deswegen, Podcast ist ja auch etwas sehr Intimes. Wir sind jetzt ja in eure Köpfe hineingekrochen und hoffen, dass ihr euch vielleicht mal Gedanken macht über euer eigenes Verliebtsein, Verlieben, Kennenlernen. Und vielleicht schafft ihr ja jetzt mehr Raum für Begegnungen.
Ja, mit viel Zeit. Vielen Dank. Das war ein wirklich tolles Interview zum Thema Liebe mit einer psychologischen Brille, mit einer Profibrille. Markus ist richtig gut weggekommen. Wir haben es nicht geschafft in die Rangliste, Markus. Wir sagen herzlichen Dank an Gabriele Stiegler für diese Einblicke, für einen Menschen, eine Person, die das auch am eigenen Leibe, weil in dieser Welt auch groß geworden, in dieser Welt geliebt, mit der psychologischen Brille, ein tolles Gespräch. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Markus, was hast du mitgenommen aus den Worten von Gabi?
Ich trockne gerade meine Angstschweißperlen von der Stirn, weil tatsächlich ich diesen Bogen mit meinen Listen umschiffen konnte.
Ja, und es stand hier die ganze Zeit auf meinem Zettel und ich konnte, es hat nicht gepasst.
Ich bin dir zu Dank verpflichtet, dass du das nicht getan hast. Nein, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank. Es blicken wir nach vorne. Wir hatten, glaube ich, schon gesagt, dass wir dieses Thema so reichhaltig ist. Dass
ja, Begegnung hat Gabi ja immer wieder zitiert. Ja. Wir begegnen auch in der nächsten Folge.
Wir begegnen weiter, ja. Das heißt, wir werden weitermachen mit dem Thema Liebe. Es gibt noch ganz viele Facetten und Aspekte. Wir sind jetzt so ein bisschen schwermütig mit dem Thema AIDS rausgekommen. Wir werden tatsächlich da auch wieder einsteigen. In der nächsten Folge wird es nämlich um Schwulsein in den 80ern gehen. Die schwule Subkultur in West-Berlin, die ganz besonders war. Und wir haben wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen, der uns auch hier verschiedene Facetten zeigen wird, verschiedene Blicke zeigen wird zu diesem Thema. Und ich bin schon ganz gespannt. Und
ja, und gespannt könnt ihr sein. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Das war die Folge 12 vom Rendezvous unterm Neonlicht. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.
Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.